Hallo, hier ist der Sneakpot mit der Ausgabe 694 und wir haben einen gebetenen Gast im Studio mit uns, um über den Film Primetime zu schimpfen. Die Moderatorin in dem wundervollen Abendkleid, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und unser Gast, das ist der Andi vom Nerd Talk.
Guten Abend. Und unser Moderator, der uns alle gleich in Geiselhaft nehmen wird, das ist der Stefan. Hallo.
Hallo. Oder ich müsste auf Polnisch sagen, aber ich kann kein Polnisch.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Okay. Ich sage jetzt schon, dass es mir leid tut.
Ja. Hast uns ein schönes Ei gelegt.
Oh Mann. Die Besprechung las sich nicht schlecht. Und dann, Christoph, du hattest mir die Woche schon mal irgendwie geschrieben, da hast du aber Schrott rausgesucht.
Nee, war ein bisschen zäh, habe ich, glaube ich, geschrieben.
Ich habe, glaube ich, 4 Etappen gebraucht, bis ich ihn geguckt habe. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, nach 5 Minuten ausgeschaltet, weil es einfach...
Ich habe auch ich habe sehr oft unterbrochen. Es zog sich wie Kaugummi.
Hast du ihn durchgeschaut, Andi?
Ich habe ihn in einem Stück durchgeschaut.
Wow. Also
ohne Wenn und Aber, ja.
Tapfer.
Alter Masochist.
Wenn Schmerzen, dann kurz.
Ist ja, besser.
Aber Stefan, erzähl uns doch erst mal, um was es ging in Primetime.
Ich habe mich wieder mit den Kapitelmarken verklickt, aber das muss ich jetzt gleich nochmal reparieren.
Und den Film schon wieder so ausgeblendet.
Okay, ganz kurz. Ein Mann überfällt ein Fernsehstudio, in dem die Neujahrssendung zum Jahr 2000 gemacht werden soll. Nimmt die Moderatorin und ein Wachmann als Geisel und will irgendwie auf Sendung gehen. Und dann erfahren wir 90 Minuten lang nicht warum.
90 Minuten inklusive dem Ende, nicht warum.
Ja, man erfährt es nicht. Also,
nee, man muss traurigerweise sagen, du hast den Film sogar umfassend zusammengefasst. Also,
ja, genau. Schon mit Spoiler und allem drum und dran.
Spoiler, also, alle Spoiler. Alle Spoiler drin. Ja, ist halt Verarsche. Also ich weiß nicht genau, was dieser Film sollte. Aber eins tut er auf jeden Fall, er verarscht den Zuschauer. Ja. Weil der Zuschauer halt davon ausgehen muss, dass er am Ende wenigstens erzählt bekommt, warum dieser junge Mann dieses Studio überfällt und auf Sendung gehen will. Tut aber nicht.
Die ganze Zeit?
Gar nichts. Er tut nichts.
Ja.
Er nimmt 2 Leute gefangen oder als Geiseln und dann diskutiert er die ganze Zeit mit dem Sondereinsatzkommando oder mit der Regie über irgendwas.
Vater.
Oder mit seinem Vater. Und es geht nichts voran. Er erreicht nichts, die erreichen nichts. Unglaubhaft nichts. Also warum
der Film
nicht einfach reingeht und ihn erschießt, verstehe ich auch nicht. Also
der Film macht alles falsch, was man falsch machen kann.
Du hast
es gerade schon gut zusammengefasst. Er nimmt 2 Leute als Geisel, aber sowohl der Entführer oder der Geiselnehmer als auch die beiden Geiseln sind einem komplett scheißegal. Der Geiselnehmer
total.
Ist unsympathisch, man weiß gar nicht, was ist sein Plan. Die Moderatorin, die super Übermoderatorin des Radiosenders, wird
super
eingeführt dadurch, dass sie irgendwie ins Studio reingeflattert kommt und eine andere, die gerade für sie irgendwie als Ersatz einspringen sollte, des Platzes verweist und sagt, ah, jetzt ist sie natürlich pissig auf mich, weil ich es doch noch ins Studio geschafft habe. Also die ist vom ersten Moment an auch total unsympathisch. Und die andere Geisel ist einfach nur so ein Assistent oder Wachmann, der auch nie wirklich groß in Szene gesetzt wird. Also man hat nicht mal irgendwie einen Ansatz, um entweder mit dem Geiselnehmer oder mit den Opfern irgendwie mitzufiebern. Um das Ganze noch konfuser zu machen, Christoph, du hast es gerade schon gut gesagt, es wird verhandelt mit der Regie oder mit dem Sondereinsatzkommando oder mit irgendwelchen Geisel-Psychotherapeuten. Wo man dann auch denkt, ja, das ist irgendwie so ein Kompetenzgerangel, das aber auch so wischiwaschi ist. Also selbst da ist keine Spannung, dass irgendwie gesagt wird, ja, wir müssen jetzt versuchen, ihn in die Ecke zu bringen. Nein, das dürfen wir nicht. Wir setzen die anderen einer Gefahr aus. Das ist einfach nur, viele Leute reden um den heißen Brei, viele Köche verderben den Brei und kommt nichts bei rum.
Das ist echt
schlimm.
Das
ist wirklich schlimm. Und dann halt dieses Ende. Also es ist, ja. Man sitzt da und denkt sich, ne, die wollen mich doch verarschen.
Wie jetzt abspannen? Nee.
Das kann doch nicht deren Ernst sein.
Aber dann kommt nochmal irgendwie so 90er Jahre Eurodance. Das war irgendwie das, also das war das Highlight für mich in dem ganzen Film.
Ja, stimmt.
So, ey, geil. Ja, das fandst du früher richtig cool in den 90ern. Aber die sind halt jetzt auch schon 8 Jahre vorbei. Ach nee, ja, ein bisschen länger vorbei.
Also wir saßen ganz konsterniert, als der Abspann angefangen hat und haben dann wenigstens so die leise Hoffnung gehabt, weil meine Zukünftige hat gedacht, oh, ich glaube, ich habe da mal was von gehört, eine Geiselnahme in einem Studio. Wir dachten, wenn es wenigstens auf einem echten Fall basieren würde, aber leider selbst das tut es nicht.
Das hat doch der Bob auch in der letzten Sendung irgendwie vermutet.
Ja, ja.
So,
ja,
ah, das könnte war doch die Hoffnung, ist ein echter Fall, hm, vielleicht ist es das. Ist es Kraus, und das tut mir jetzt echt noch leid, dass du auch deine Zukünftige da noch mit reingezogen hast.
Ja, wirklich.
Dass ich der auch noch den Abend verderbe.
Kollateralschäden.
Ja, vollkommen sinnloser Film. Also wirklich selten so einen sinnlosen Film. Ich habe zwischendrin überlegt, ist es irgendwie vielleicht so eine Fingerübung von so einem Abschlussfilm von einer Hochschule oder so, der einfach zeigen wollte, dass er eben so Kameratechnik und sowas unter Kontrolle hat und so. Und dass es der Inhalt irgendwie egal ist oder so. Ich habe es nicht verstanden, was dieser Film soll. Also, warum gibt dafür jemand Geld? Und also, nee, es ist einfach nur öde und sinnlos.
Nee, fürchterlich. Das.
Und wir können eigentlich auch nicht mehr darüber sagen, weil wir haben jetzt schon mehr gesagt, als in dem Film vorkommt.
Also das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn ihr wirklich einen guten Geiselnahmefilm sehen wollt, dann guckt euch Hundstage an aus dem Jahr 1975. Der ist spannend, der beruht auf einer wahren Geschichte und hat Al Pacino in der Hauptrolle. Also das ist tatsächlich einer dieser Klassiker aus Mitte der 70er Jahre, die man doch durchaus mal gesehen haben könnte.
Auch sehr gut. Was ich zu diesem Film noch sagen möchte, ich empfehle euch einen anderen Film.
Genau.
Man kann es auch allgemeiner halten als du. Man kann auch sagen, also falls ihr einen besseren Geiselnehmerfilm sehen wollt, schaut euch jeden beliebigen anderen Film an. Egal, ob es Geiselnehmerfilm oder nicht. Jeder ist ein besserer Geiselnehmerfilm.
Ah, oder man kann sagen, wenn ihr eine Raufasertapete Erfurt zu Hause an der Wand habt, guckt die einfach 2 Stunden an. Die Zeit ist besser investiert.
Nee, aber wirklich, also Frozen hat wenigstens mich gefangen genommen, ist deswegen ein besserer Geiselnehmerfilm als dieser Film. Also von daher.
Daniel kommt doch erst nächste Woche, du kannst doch jetzt nicht schon mit Frozen wieder anfangen.
War der erste Film, der mir eingefallen ist.
Ach so.
Jeder Film, der einen bisschen reinnimmt, oh, es ist einfach, ja, verschwendete Lebenszeit. Aber gut.
Ja.
War schön, mal wieder ein bisschen Polnisch zu hören. Aber
hast du ihn in Original geguckt?
Ja, klar, also das ist ja das andere, was mir in letzter Zeit ja immer mehr auffällt. Diese Billigfilme, gerade diese Billig-Netflix-Filme, haben auch eine unheimlich billige Synchronisation. Oder heißt es Synchronisierung? Nee.
Synchronisation.
Synchro? Genau. Ich ertrage das immer weniger. Also ich schaue auch mittlerweile Filme, die ich, wo ich die Sprache nicht verstehe, oder wie hier eben nur so 5%. Schaue ich im Original. Also ich habe keinen Bock mehr. Außer Englisch. Englisch mag ich nicht im Original. Ja. Nee, ich habe es auf Polnisch geschaut. Das hatte noch einen gewissen Charme, aber das reicht halt nicht. Also da kann ich halt auch polnische Nachrichten schauen, also hat genauso viel Charme.
Meine 0 Punkte muss ich bei euch auf einer 10er-Skala geben, ne? Ist das richtig?
Ja, 0 Punkte gibt es bei uns nicht.
Gibt's 0,
okay,
oder?
Gut. Nee, dann würde ich ein Ehren.
Davon haben wir 0 Punkte?
Keine Ahnung, es ist ja egal.
Nee, ich glaube, wir haben schon 0 Punkte gegeben. Doch, du kannst 0 Punkte geben. Ich gebe auch 0 Punkte.
Ja, sonst kommt es 10 Punkte einfach nur dafür, dass irgendjemand es tatsächlich geschafft hat, jemanden davon zu überzeugen, in diesen Film Geld zu investieren. Also er wurde ja gedreht letztlich. Also das ist schon eine Leistung an sich bei so einem schwachen Drehbuch.
Also ich gebe einen halben Punkt dafür, dass das ist mir die Möglichkeit gegeben hat, mal wieder ein bisschen Polnisch zu hören, aber.
Na, den krieg ich ja dann auch nicht, da bin ich ja schuld. Kann der Film ja nichts für.
Aber wie der bei IMDb 5,3 Punkte kriegen kann, ist mir unbegreiflich.
Ey, also, vielleicht ist es doch Kunst und wir raffen es nicht, aber.
Wahnsinn.
Ja, andere Länder, andere Sitten, ne? Wenn das ein internationaler Score ist, wer weiß. Vielleicht kommt der ja in Osteuropa super an.
Naja, aber der letzte polnische Film, den ich gesehen habe, war 365 Tage. Also ist schon ein bisschen davon entfernt, gell?
Ah, okay.
Das war dieser Gefangenen-Porno, oder?
Stimmt, wieder Gefangenenname, richtig. Ja, ja, genau. Gefangenen Vergewaltigungs-Dings, Stockholm-Porno, ja.
Wie hieß denn der, den ich gesehen habe? Ich glaube, The Hater. Genau, The Hater. Auch ein polnischer Film. Der war eigentlich ganz gut. Den kann ich sogar empfehlen. Gab es auch bei Netflix.
Okay.
Letztes Jahr.
Ja, okay, dann also für mich gibt es einen Punkt wegen des Lieds im Abspann. Das hat mich irgendwie... Mhm. Christoph, du hast einen halben.
Ja, ich habe einen halben.
Und Andi, du gibst null.
Ja, ich würde auch einen halben geben, wie gesagt. Ne? Der Film wurde gemacht, aber empfehlen kann man ihn nicht. Ich denke, auch ein halber Punkt ist schon genug Statement.
Also, so wenig Punkte haben wir lange nicht gegeben, oder?
Du hast einen gegeben, Stefan, gell?
Ich habe einen gegeben, ja, weil mich das... Ich glaube nicht an halbe Punkte.
Ich glaube, so wenig Punkte haben wir, glaube ich, noch nie gegeben. Wir hatten neulich schon mal sehr wenig, aber
wir müssten ja mal so eine Liste machen, so eine Datenbank, aber.
Tja. Ja, Bob sagt, dass er sowas machen kann. Dass er dazu technisch in der Lage ist, sowas zu programmieren, hat er mal gesagt.
Webseite scrapen irgendwie, ne?
Keine Ahnung. Für mich ist das Magie.
Ach ja, gut. Es ist auch, man merkt auch immer dran, wenn die Filme so richtig so doof sind. Also nicht so schlecht, dass man sich so viel drüber aufregen kann, dass die Besprechung auch immer sehr kurz ist. Ich glaube, wir haben jetzt kaum 10 Minuten drüber geredet, eher weniger.
Ja, aber was soll man darüber auch reden? Also es ist, man kann sich ja nicht mehr drüber aufregen. Also es ist.
Ja, das ist es.
Ja. Ah, jetzt habe ich schon wieder die Kapitel mal kaputt. Ey, heute. Ich fasse diesen Computer am besten nicht mehr an. Was ich aber jetzt anfassen werde, sind ein paar Eiswürfel, denn es geht zur Droge der Wahl.
Oh.
Ich habe auch keine Lust gehabt, ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich, irgendwas mir Passendes dazu rauszusuchen, obwohl ich sogar polnischen Wodka in meiner Bar drüben habe, aber...
Tja, kannst du mal sehen.
Ja.
Also ich trinke passend, aber mach du erst mal, was trinkst du?
Ich trinke ein B&B. Und auch nur, weil das hier auf meinem, in meinem Studio, in Anführungsstrichen, was ja auch mein Homeoffice-Arbeitsplatz ist, noch rumsteht und ich vorhin keine Lust hatte, mehr rauszugehen.
Vom Office heute.
Ja, genau. Ich ist ja, also mein Arbeitsrechner steht 30 Zentimeter neben meinem.
Ja, aber warum brauchst du, wenn du im Office bist, ein B&B?
Es gibt so Tage. Zweiter Tag nach dem Urlaub, ich bin gestern online gegangen und nach, weiß ich nicht, 30 Sekunden klingelt's, wir haben da das und das, können Sie mal gucken, ich habe Ihnen letzte Woche eine Mail dazu geschickt, haben Sie die gelesen? Nee, ich war im Urlaub, ich bin gerade online gegangen. Ach so, ja, dann lesen Sie die mal und rufen mich zurück. Ja, okay, machen wir.
Genau, und 10 Minuten später ruft er dann wieder an.
Genau.
Und in der Zwischenzeit haben dich aber 3 andere angerufen, du hattest aber keine Zeit, die Mail zu lesen und ganz toll.
Ja, genau. Ja, aber ich hatte Zeit, ein B&B zu machen, deswegen trinke ich jetzt auch ein. Nee, das stimmt nicht. B&B ist Brandy und Benediktin. Also das ist ein
und,
Weinbrand.
Benediktin ist ein Kräuterlikör.
Und ein Kräuterlikör. Im Cocktail-Podcast haben wir das in die Kategorie gesüßte Spirituose einsortiert, weil man eben nur eine Süßung dazu gießt. Ja, so. Aber ich muss gleich Eis holen noch. Was trinkt ihr?
Andi, was trinkst du?
Also bei mir war es ein handelsüblicher Espresso. Einfach der Tatsache geschuldet, dass die Aufnahme ja doch ziemlich spät bei euch gemacht wird. Ihr seid ja richtige Nachteulen. Wir sind bei uns da ein bisschen früher dran beim Nerd Talk.
Oh, wann fangen
wir an? Wir fangen eigentlich immer schon so um 7:30 an. Mit Warmlabern. Meistens geht dann so der Aufnahmebutton wirklich so um 8 Uhr dann runter und dann geht's dann so bis 10:30, ein bisschen rausschnacken. Um 11 sind wir dann im Bettchen und deswegen gibt's ein Espresso. Wobei ich sagen muss, in den letzten Tagen habe ich mir das wieder angewöhnt, abends nach dem Essen nochmal ein Espresso und ich glaube, der hat mir auch sehr bei dem Film geholfen, den wir gleich besprechen werden.
Ach so, ich dachte bei dem eben.
Ich dachte auch.
Nee, weil ich einfach, wenn ich ein Espresso trinke, kriege ich einfach gute Laune. Das ist so quasi mein Alkohol ersetzt. Okay. Ne? Und von daher Espresso.
Ja, um 7:30 bringen wir alle noch unsere Kinder ins Bett. Das ist bei uns ist schwer machbar, und zwar bei uns allen drei.
Wir haben alle keine Kinder.
Da kann man auch um 7:30 aufnehmen. Ja. Wir haben nie, also 7:30 war nie unsere Zeit, gell?
Nee, war nie unsere Zeit.
Also wir noch keine Kinder haben, da haben wir um 10 aufgenommen.
Ja, furchtbar. Das war echt furchtbar.
Ja, da ganz am Anfang nach der Sneak, ne?
Wir? Nee.
Das war dann nicht?
Ah, das war der Kinocast-App.
Kinocast.
Das war die Kinocast.
Ja, stimmt. Das die haben immer, aber die hatten die Sneak, glaube ich, früher. Die war um 8:30 oder so. Und haben dann um 11 oder so noch eine halbe Stunde oder so gequatscht.
Ja, schönen Gruß an Erik.
Also off-air, noch bevor es Podcasts gab, da war bei uns tatsächlich das Quatschen über die Filme direkt nach dem Film. Das stimmt.
Hm. Ja, das
aber
stimmt.
Aber als wir dann angefangen haben, ein Band mitlaufen zu lassen, haben wir das nicht mehr an.
Oh, wir haben auch eine ganze Zeit lang irgendwie sonntags morgens um 11 aufgenommen, oder?
Mhm, stimmt.
Da haben wir uns dann immer in der pinken Bar immer getroffen, alle.
Ist auch nicht so verkehrt, am Tag aufzunehmen. Ist man halt ein bisschen wacher und ist dann halt mittags betrunken. Also, ist nicht so schlimm.
Da haben wir das mit der Droge der Wahl noch nicht gemacht.
Wir haben es nicht Droge der Wahl genannt, aber wir haben auch getrunken.
Stimmt, ja. Aber wir haben doch vor ein paar Wochen, haben wir beide doch mal, irgendwie, weil wir beide einen Tag Urlaub hatten, haben wir morgens um 11 oder so aufgenommen. So, oh, Kinder sind in der Kita, können wir doch da aufnehmen. Alles klar, und Droge der Wahl reingeschüttet. Ja.
Warum nicht?
Warum nicht? Aber nicht so heftig wie sonst schon mal.
Das heißt, Andi, du trinkst keinen Alkohol während der Aufnahme?
Nee, gar nicht.
Ich habe dafür, um das auszugleichen, zwei.
Ich habe es mir fast gedacht.
Weil wir haben ja zwei Filme und ich wollte da keinen bevorzugen oder übervorteilen. Deswegen habe ich für jeden einen passenden. Und zwar habe ich hier einen Krupnik-Wodka gefunden, der mir mal geschenkt wurde. Ich habe eine Vermutung, wer mir den geschenkt hat. Mit dem bin ich gar nicht mehr befreundet. Aber ist egal, ich werde ihn jetzt trotzdem öffnen. Und das ist so einer der Standard. Ja, der war noch ganz zu. Hab mich auch gewundert. Ist so einer der polnischen Standard-Wodkas, so der bekanntesten. Das ist der, wo es auch ein Likör gibt, den du, glaube ich, hast, den du von einem anderen Freund von uns geschenkt bekommen hast, mit so einem Emblem, mit einem Baum, wo zwei Bären drunter sitzen. Also ein Honiglikör ist das. Das ist, glaube ich, sogar noch bekannter als der Wodka.
Okay.
Und dann habe ich noch ein Bier. Und zwar wieder, ist nicht sehr einfallsreich, weil den Scherz habe ich letztes Mal schon gemacht. Weil wir jetzt gleich einen Prügelfilm uns noch reinziehen, habe ich noch ein Faustbier. Und zwar das Auswandererbier. Das Auswandererbier hat keinen Bezug zum Film, glaube ich. Aber doch, hat es. Und zwar der männliche erste Nebendarsteller, der ist eigentlich Australier und der arbeitet jetzt in Amerika. Also ist ein Auswanderer. Aber das ist jetzt sehr hingekommen. Wow,
das ist aber schon ein bisschen sehr hingebogen.
Ja, stimmt. Ich glaube auch ehrlich gesagt nur, dass der Australier ist. Aber gut, ist egal. Auf jeden Fall ein Faustbier. Das werde ich gleich noch öffnen, während wir den Film besprechen. Zu dem wir jetzt hiermit überleiten.
Bis dahin trinkst du noch ein bisschen Wodka. Mhm. Wir haben dann...
Schmeckt mir wahrscheinlich besser als Bier.
Könnte sein, ja, dann kannst du ja nach dem Wodka, nach dem Bier noch einen Wodka trinken.
Ist irgendwie sehr weihnachtlich, dieser Wodka. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie, ja gut, aber er ist auch extrem, also er riecht halt total nach Alkohol, also nach Ethanol. Schon erstaunlich. Vielleicht habe ich deswegen diese Weihnachtsassoziation irgendwie mit,
mit diesen, Weihnachten immer Ethanol trinkst oder was?
Ja, vielleicht diese Brennpaste, die man so unters, wo macht man die drunter? Unters Stöfchen da Fondue. Vom Fondue oder sowas. Ich glaube, da ist irgendwie assoziiere ich damit Weihnachten. Wie auch immer.
Okay. Ja. Wir beide, Christoph, hatten uns ja überlegt, dass wir jetzt, wo der Bob noch vielleicht ein paar Sendungen nicht da ist, uns Gäste einladen könnten. Und der Andi ist jetzt quasi der Erste. Damit kündige ich ja schon an, dass... Ach ja, egal. Und
du hast schon den Zweiten angekündigt vorhin.
Ja, stimmt. Und jetzt habe ich die Überleitung
Genau. Und wir wussten ja nicht, dass der uns einen Film mitbringen würde. Und deswegen hattest du den Primetime schon vorgeschlagen. Aber Andi hat uns einen Film mitgebracht.
Genau.
Genau, richtig. Und zwar den Film Jolt. Auch bei Amazon Prime zu gucken.
Jolt, das klingt so, wie wenn Berliner Jolt. Gold sagen möchte, oder?
Jolt, ne?
Jolt, war?
Der Film ist wahre Jolt, weißt du, Junge?
Ich Primetime schon, ja.
Finde das voll Jolt. In der Hauptrolle sehen wir Kate Beckinsale, die spielt Lindy. Und Lindy hat ein kleines Problem, und zwar eine sogenannte intermittierende Explosionsstörung. Das ist sowas Ähnliches wie Tourette. Also sie hat teilweise Ticks, wenn Leute irgendwie unnett zu ihr sind oder so. Nur äußern sich diese Ticks nicht darin, dass sie irgendwelche Schimpfwörter benutzt, sondern darin, dass sie ja auf diese Leute zugeht, als wäre sie eine wild gewordene Furie und sie nach allen Regeln der Kampfkunst verdrischt. Ja, die gute Frau lernt einen netten jungen Mann kennen, hat mit ihm eine schöne Nacht und tags danach wird dieser ermordet und es stellt sich raus, dass dieser vielleicht mit dem Untergrundleben etwas zu tun hat und sie macht sich dann auf die Suche nach dem Mörder ihres Liebhabers. Das würde ich jetzt mal so kurz zusammenfassen, ohne jetzt zu spoilern. Ach, man sollte vielleicht noch sagen, um ihre Wutausbrüche unter Kontrolle zu halten, hat sie so eine Art Ganzkörper-Elektrodengürtel, der um ihren ganzen Oberkörper geht mit verschiedenen Elektroden. Und sie kann sich dann, wenn sie merkt, oh, hier bahnt sich gerade wieder ein Tick an, mit einem Knopf, den sie meist in der linken Hand hat, einen Stromstoß selbst versetzen, damit sie dann die Kontrolle über sich nicht verliert. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum der Film Jolt heißt. Es klingt so ein bisschen wie Volt, wie Elektrizität.
Überhaupt keine Ahnung, was Jolt bedeuten soll.
Nee, ich auch nicht.
Ich dachte jetzt, als ich das vorhin aufgeschrieben habe, so Jolt, ach, vielleicht hieß sie so und ich habe es wieder nicht mitgekriegt. Ach nee. Aber
Jolt heißt der Schock. Der Schock.
Ah, wir können einfach zu schlecht Englisch. Daran liegt
ja, genau.
Okay.
Ja, wie fandet ihr den Film?
ja, also ich finde, man kann ihn sogar noch kürzer zusammenfassen. Es ist recht einfach John Wick mit einer Frau in der Hauptrolle.
Genau.
Ja, John Wick finde ich gut.
Ja.
Nee, ich fand den
Film auch nicht schlecht. Kate Beckinsale doch auch, oder?
Oh, da sind wir gleich bei einem ziemlich großen Thema. Sollen wir damit gleich einsteigen?
Siehst du? Hätte ich mir schon fast gedacht, dass der Christoph da ein bisschen Gesprächsbedarf hat. Kate Beckinsale. Würde ich mich sogar anschließen.
Ja.
Also, sehr attraktiv, muss ich sagen.
Findest du?
Ja. Auch so mit der blonden Strubbelfrisur, die man von ihr erstmal so nicht gewohnt ist. Stand ihr sehr gut. Hat Meg Ryan vor 20 Jahren schon ganz gut gestanden. Steht jetzt Kate Beckinsale in 2021 auch noch sehr
Vielleicht
gut.
Ist es die gleiche Perücke.
Kann sein.
Aber jetzt ernsthaft, findest du sie wirklich attraktiv?
Grundsätzlich oder? Schon, ja.
Ja, genau, das ist der Punkt. Grundsätzlich finde ich Kate Beckinsale auch attraktiv in den Filmen, die ich bisher mit ihr gesehen habe. Aber die sind eben alle wahrscheinlich 10, 15 Jahre alt. Ich habe wahrscheinlich die letzten Filme nicht gesehen. Ich finde es, also ich war schockiert, wie würdelos sie zurecht operiert ist oder gebotoxt oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich finde, man erkennt sie ja kaum. Also, wenn man gut. Und auch wenn man dann mal googelt, wie alt sie ist, sie ist Jahrgang 73, das heißt
48. Ist noch älter als wir.
Mein Alter.
Alles gut. Und also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie alt soll die Figur sein, die sie darstellt? Die soll doch keine 48-Jährige sein.
Nee.
Die spielt dann eine 26-Jährige oder so. Was soll dieser Quatsch? Also das verstehe ich mir nicht. Und ich bin ganz sicher, wenn man das ganze Botox und Kollagen und weiß der Teufel, was man noch mit ihr gemacht hat, weglassen würde, wäre sie einfach eine schöne ältere Frau oder Frau mittleren Alters. Oder wie auch immer man das ausdrucken will, ist klar, ist es dann immer diese Bezeichnung, die ich eben genannt habe, ist natürlich total euphemistisch, weil sie euphemistisch verstanden werden. Aber das ist ja das Problem. Das könnte einfach eine schöne Frau sein. Und ich fand sie nicht schön. Ich fand sie abstoßend.
Also ich fand sie jetzt aber nicht so kaputt gebotoxt. Also gerade wo ich Meg Ryan sage, da habe ich
ja, genau, andere
Bilder im Kopf. Gesagt,
oh, okay, du meinst das wohl ironisch.
Also im Gegensatz dazu.
Ja klar, natürlich geht's noch schlimmer und die ist halt noch älter. Gell? Also das wird halt, der Verfall der Würde halt wird immer schlimmer, je mehr Botox du reinspritzt. Ich fand sie nicht zu erkennen eigentlich. Also ja, ich wusste halt, dass es Kate Beckinsale ist, aber ich fand es schlimm und die Frisur fand ich auch schlimm. Also die als hätte sie ein Vogelnest auf dem Kopf. Die standen ja so zur Seite ab. Was war denn das? War das irgendwie eine Strohperücke oder so?
Ich fand das wahrscheinlich durch die Elektroschocks.
Ich sehe auch manchmal aus so morgens.
Ja, wahrscheinlich durch die Elektroschocks. Also fand ich ganz schlimm, hat mich sehr hart rausgeworfen, weil sie ja auch so, ja, sie sollte ja sexy sein und so. Und ich glaube, sie wäre viel, viel sexier, wenn sie nicht so viel gemacht hätte. Also, oder nicht so viel hätte machen lassen. Ich finde es schlimm, ich habe auch das Gefühl, das nimmt zu, auch bei jüngeren Frauen in Hollywood, dass eben, man sieht kaum noch Frauen, die wie ihr Alter aussehen, sondern die müssten immer 10 Jahre jünger aussehen oder 15 Jahre jünger oder ich weiß nicht wie viel.
Ja, also die letzte, an die ich mich so erinnere, in so einem ähnlich gearteten Actionfilm, die auch so eine durchschlagende Hauptrolle hatte, war, fand ich, Charlize Theron in The Old Guard. Die ist ja jetzt auch schon 46 Jahre alt und die wirkt in dem Film auch nicht, als wäre sie 46.
Ja, genau. Genau das gleiche Problem. Ja.
Schlimm. Ich verstehe nicht, warum die nicht einfach dann eine 30-Jährige jüngere setzen. Nehmen.
Ja, genau. Das verstehe ich auch nicht.
Also.
Oder die Figur eben 47 oder 48 sein lassen. Ja. Die sieht sicher super aus. Die sieht aus wie eine super aussehende 48-Jährige. Oder mit 40erin. Also ich verstehe das nicht. Was soll dieser Quatsch?
Ah. Das stimmt schon.
Naja. Aber davon abgesehen, mochte ich den Film eigentlich. Also, weil es war so eine recht, ja, es war jetzt nicht super deep, die Story, aber es war jetzt so eine Rachegeschichte mit einem, ich fand die beide männlichen Nebendarsteller, oder alle drei männlichen Nebendarsteller fand ich gut. Also sowohl den, dieser Love Interest, gespielt von Jay Courtney. Das ist übrigens tatsächlich in Australien, ich habe mal nachgeschaut. Und ich habe ihn tatsächlich in einer Serie neulich gesehen, die ich heute auch noch besprechen werde.
Ach.
Zufall. Und er ist zusätzlich noch eine zentrale Figur in der Spartacus-Serie, die ich vor 1-2 Jahren mal sehr positiv besprochen habe, von der ich ein großer Fan bin. Und der hat so ziemlich den tragischsten Tod in der ganzen Serie. Also es ist wirklich erste Staffel gleich und er ist der beste Freund von Spartacus und es ist ein unfassbar tragischer Tod. Also wirklich schlimm mit anzuschauen. Und ja, bleibt einem deswegen auch im Gedächtnis. Ja, und auch
der Psychologe.
Genau. Tucci, auch Stanley Tucci, immer toll. Auch hier toll. Und auch der Polizist, auch den fand ich gut besetzt und gut gemacht auch. Also alles gut.
Ja, eigentlich. Auch die Polizistin irgendwie passt irgendwie, dass die so die böse. Ich fand es, viele Rollen waren so geschlechtermäßig gedreht. Der Polizist und die Polizistin sind so andersrum. Die Hauptdarstellerin hat einen Psychiater, nicht der Hauptdarsteller hat eine Psychiaterin und so. Sind so ein paar schöne Vertauschungen in den Rollenbildern, die man sonst eben so gezeigt kriegt. Ja.
Vor allem bei dem Cop-Duo fand ich ganz spannend, dass gerade der Mann auch so eine sehr weiche Seite hat. Ne? Er ist der treusorgende Vater, der dann auch mal Verständnis hat. Und sie ist dann eher so der knallharte Hau drauf. Sehr schön fand ich, ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Deutsch geguckt habt, aber das erste Mal, glaube ich, dass ich seit 20 Jahren mal wieder das Wort Gewitterziege gehört habe. Also ich habe mich bei diesem Film an sehr vielen Stellen sehr, sehr amüsiert,
muss ich zugeben. Was für ein Wort?
Das Wort Gewitterziege. Es gab ja eine Verfolgungsszene, wo er mit ihr telefoniert und dann sitzen die beiden Cops quasi im Auto und er telefoniert noch mit ihr und seine Cop-Mitkollegin sagt auf einmal, telefonierst du immer noch mit dieser Gewitterziege? Wo ich dann dachte, oh nein, allein, das ist sehr cool. Ja, also ich fand diesen Film richtig gut. Ich habe den richtig abgefeiert. Ich habe danach dann mal so bei Letterboxd mir so ein paar Reviews durchgelesen. Der kommt da ja nicht so gut bei weg. Beispielsweise steht dann auch, ja, dieser Film, man kann ihn ja gar nicht ernst nehmen. Wo ich dann auch denke, Leute, der fängt an, quasi wie so ein Märchen, ne? Die Anfangsgeschichte, so dieses Setting, das wird ja erzählt von so einer Märchenoma-Stimme quasi, die sagt, ja, sie wurde geboren, sie hatte schon immer Probleme, sie hat immer ihre Schulkameraden verdroschen. Und dann sieht man ja auch, wie die wirklich richtig mit bloßen Fäusten und richtig gewalttätig als achtjähriges Mädchen da ihre Mitschüler verprügelt, wo ich dann denke, Leute, der Film, der sagt doch in der ersten Szene, hab deinen Spaß, aber nimm mich bloß nicht ernst. Und das geht durch den ganzen Film, finde ich. Also, ne?
Ja, ich finde, der hatte zum Teil ein bisschen sowas von wie Crank mit Jason Statham. Ja,
genau.
Der auch so überdreht, brutal und auch mit Volt ist. Also deswegen, ja, du hast vollkommen recht. Der war nicht ernst gemeint. Und es war halt ein lustiger Action-Rache-Feldzug. Nette Unterhaltung. Ich weiß nicht, was man negativ über den Film groß sagen kann. Also der hat das gemacht, was er tun sollte. Und das hat er ordentlich gemacht.
Ja. Also es gab viele Szenen, wo ich wirklich sehr, sehr gelacht habe. Wobei ich habe den auch wieder mit Michi zusammengeguckt, so ein bisschen das Problem hatte, dass ich mit Borat-Filmen habe. Wenn man da lacht, ist das schön und man denkt sich dann, oh Gott, was muss sie jetzt von mir denken? Das ging bei dem Film wirklich schon in den ersten Szenen los, wo ja wirklich explizit gezeigt wird, wie sie mit bloßer Faust ihren Mitschüler da noch und nöcher 10-mal ins Gesicht schlägt, wo ich dann nur noch laut gelacht habe, weil es einfach so drüber war. Und ich so, ja genau, cool. Und ich dachte, oh mein Gott, was denkt sie bloß von mir? Und
dann seid noch nicht verheiratet.
Ja, nee, ihr habt noch nicht Ja gesagt. Sei vorsichtig. Wir sind noch in der Probephase. Und dann natürlich eine Szene, wo ich auch verstehen kann, wenn Frauen da vielleicht jetzt nicht so drüber lachen, aber im Krankenhaus Verfolgungsjagd,
wo dann
Babys durch die Gegend geworfen werden, wo man dann wirklich nur noch hochspringen will und klatschen will und denkt, oh, was ist das für eine irre Idee? Und dann denkt man aber, oh, die Chefin sitzt neben mir, oh mein Gott, zügel nicht.
Ich meine, auch für uns, für Stefan und mich, so, die wir ja Kinder haben, kleine Kinder haben, das ist so eine Szene, so, wenn es an Kinder geht, da werden junge Eltern oft empfindlich. Aber die Szene, wie du ganz richtig sagst, die war halt so drüber und es war so comedy. Es war eher so wie bei Hotshots, gibt es glaube ich auch eine Szene, wo ein Baby hin und her geworfen wird, oder? und davon hatte das eben irgendwie was. So. Und das war einfach so.
Es war ganz halt klar als Quatsch angelegt. Und
das
deswegen
ist das Baby als Waffe eingesetzt. Das ist fantastisch gemacht.
Ja. Aber ich muss nochmal auf diese Verfolgungsjagd im Krankenhaus zurückkommen. Eben was davor passiert ist. Das war nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, als One-Take gedreht.
Ja, genau.
Das war so
das
cool.
Fand ich auch sehr
die
geil.
Kamera hinterher rennt, dann macht die eine Pause, dann schmeißt er irgendwas um, die Kamera ist vorbei, dann läuft er auf die Kamera. So gut. Allein für diese Szene lohnt sich der Film schon.
Ja, welche Szene? Das habe ich auch gedacht.
Diese Verfolgung im Krankenhaus, bevor die in dieses Babyzimmer gehen.
Genau. Ah, okay. Da rennt sie einen ganz langen Gang lang, schmeißt Leute um, schmeißt irgendwelche Regale um, wo man sich dann denkt, oh Mensch, das alles wieder aufzubauen, weil es irgendwie dann hundertprozentig doch nicht geklappt hat, das muss eine Schweinearbeit gewesen sein.
Das ist halt nur mit einer Einstellung gedreht. Also irgendwann kommt dann die andere nochmal ins Bild, dann ist ein Schnitt drin, aber es sind schon irgendwie 30, 40, 50 Sekunden als ein Take durchgehend gedreht. Das fand ich so gut.
Und ich fand auch den ganzen Look des Films irgendwie sehr cool. Also vor allem fand ich es dann, wenn sie in ihrem Zimmer gewesen ist, nachts hast du das Zimmer erstmal in so einem tiefen Nachtblau und von draußen so eine knallrote Neonreklame, die da reinleuchtet. Also da wurde teilweise auch richtig schön mit Farben gespielt, wo ich dann dachte, oh nee, so ein Billo-Film ist das nicht. Also die haben sich da schon ein bisschen Mühe gegeben, dass der auch so wirklich einen richtig coolen Look hat.
Ja, sieht toll aus.
Auch die Settings überhaupt, also auch das vom das Büro von dem Psychiater mit diesen ganzen Bilderrahmen, fantastisch. Und auch vom Bösewicht. Es war toll, sah toll aus.
Ja, selbst das war ja John Wick 3, ne? Wo ich dann auch gesagt habe,
genau.
Der große Endkampf in einem großen, offenen Raum mit ganz viel Glas an der Seite.
Ja, genau, ganz ähnlich. Aber habt ihr verstanden, warum der Hauptbösewicht an so Kabeln von der Decke gelassen wurde? Das habe ich nicht kapiert. Hat er da einfach nur ein bisschen abgehangen und Sport gemacht? Oder?
Ja, noch, dass er so ein bisschen den Hauch des Bösen irgendwie hatte, fand ich so.
War das so Sportkönigin-mäßig? Nee. Ich hab's nicht kapiert.
Ja, wahrscheinlich irgendwas zum Dehnen oder so, damit die alten Knochen sich nochmal bewegen.
Sowas gab's mal hier früher in The Cell mit, wie hieß sie? Jennifer J-Lo. Lopez. Ja. Genau, da gab es auch einen Serienkiller, der auch so zu seiner eigenen Befriedigung sich selber per Seilzug an solchen Ösen, die er da an seinem Rücken hatte, hochgezogen hat.
Hat David Carradine nicht sowas Ähnliches auch mal gemacht?
Ja, der hat doch, den hat's doch beim Wichsen im Kleiderschrank zerschossen.
Ja, genau, hat sich da irgendwie aufgehängt. Genau,
der hat stranguliert, um zum Höhepunkt zu kommen und dann ja den Absprung nicht mehr geschafft.
Ja, irgendwie so.
Gott hab ihn selig.
Ich habe dich gerade neulich schon über The Cell reden gehört. War das bei euren Top 5 Kinoerlebnissen oder Filmerlebnissen?
Ja, genau, richtig.
Wo ich ein bisschen Angst hatte wegen unserer Droge der Wahl heute, wo du diese sensationelle, also da muss ich sagen, da habe ich gejubelt, diese sensationelle Raki-Geschichte erzählst. Ich schaue jetzt diesen Film und ich trinke diese Raki-Flasche. 8 Minuten. Und dann
das war bei Red Teil 2.
Ach, stimmt.
Ja. Genau. Das war kurz nach der Scheidung, wo ich dann so mal einen Abend so einen richtigen Durchhänger hatte. Da habe ich den Film angefangen, hatte den Raki vor mir stehen und nach 8 Minuten habe ich gemerkt, du musst diesen Film ausmachen, du kannst ihm nicht mehr folgen. Also das war
bei Red
Druckbetankung meines Lebens. Da gab es einen guten Grund und ist danach dann auch nicht mehr vorgekommen. Ist aber immer eine gute Story.
Super, also ich fand es so lustig. Ich habe gerade überlegt, Christoph, haben wir uns schon mal so hart Druck betankt? Also schnell nicht, gell?
Ich weiß es nicht, ich habe es vergessen.
Ah, doch, doch, bei einem misslungenen Junggesellenabschied musste jemand in der Bar nochmal schnell irgendwie in einer Dreiviertelstunde 4 Drinks sich reinverleiben.
Echt?
Ja, deine Frau hat dich abgeholt.
Ja, ich weiß, aber da war, ach, das ging ja noch, da konnte ich auch noch stehen. Ich hab nicht vor die Bar gebrochen. Das soll auch schon vorgekommen sein.
Um 19 Uhr. Mitten in Frankfurt, als die ganzen Banker nach Hause gehen. Okay, ja, das führt uns jetzt weg von Jolt.
Ja. Wie auch immer das ausgesprochen wird.
Ist euch zwischendrin eigentlich, oder dir, Christoph, ich weiß nicht, Andi, ob du das kennst, der Westhafenturm aufgefallen?
Ja, ist mir auch aufgefallen. wie kam das denn? Also es war er nicht, oder?
Es war er nicht, aber es war halt Gebäude, was so ähnlich aussieht.
Skripte, gell?
Ja. So, ach, guck mal.
Ich hab plötzlich genauer hingeguckt. Moment mal, haben Sie den, ist das vielleicht doch? Und Sie haben ihn von einer anderen Seite, als ich ihn kenne. Ich hab gesagt, nee, das kann nicht sein. Da ist nicht so ein großer Parkplatz daneben und so. Unmöglich. Ja, aber super.
Ja.
Sieht genau aus wie Skripte.
In Frankfurt am Westhafen gibt's ein, ich glaube, es ist ein Bürogebäude, gell?
Mhm.
Was aussieht wie so ein Apfelweinglas, diese Rautenmuster, wo die Fenster in diesem Muster sind. Und in dem Film tauchte halt auch ein Gebäude auf, was genau so aussah. Für alle, die nicht aus Frankfurt kommen.
Ja. Ah, ich sehe es hier gerade vor mir, ja. So ein bisschen wie der Gherkin in London. Nur halt so als Röhre, die so oben dann nicht sich verjüngt.
Ja. Ne? Mhm. Ja. Ja, das ist, ich habe das auch mal als Beispiel gehört in irgendeinem Architektur-Podcast, glaube ich. Das ist irgendwie ein Beispiel für modernes Fachwerk. Also es ist im Endeffekt die gleiche Idee wie, es ist im Endeffekt ein Fachwerkhaus, nur eben mit modernen Mitteln. Deswegen ist es nicht von ungefähr, dass es überall auf der Welt solche Gebäude gibt.
Oh, okay. Siehst du mal, haben wir schon wieder was gelernt.
Ja, gefährliches Halbwissen haben wir gelernt. Wollen wir mal Punkte geben?
Oh ja, hier müssen wir ja auch Punkte geben. Ich gebe 8. Ich habe mich nicht durch die alte Frau, die viel zu jung war, ablenken lassen. Weil ich es ihr abgekauft und nicht genau genug hingeguckt. Oder woanders hingeguckt.
Ja, da schließe ich mich glatt an. Also ein absolutes Meisterwerk würde ich nicht sagen, aber hat mich sehr gut unterhalten, war ansehnliche Action. Man konnte der Action auch jederzeit gut folgen. Ich glaube, eine Szene war mal, wo so ein bisschen Martial Arts war, wo dann die Kamera so ein bisschen hätte weniger ruckeln können, vielleicht nicht ganz so nah dran sein können, damit man so ein bisschen die Kampfchoreografie besser sehen kann. Aber ansonsten doch eine echte Empfehlung.
Na, wenn du nicht kämpfen kannst, kannst du nicht so lange nah dran bleiben.
Ja, das stimmt natürlich.
8 habt ihr beide gegeben?
Ja.
Ich gebe 8,5. Und ja, also ich, mein einziger Kritikpunkt ist, wie sie aussieht und oder wie sie besetzt ist, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich wie sie aussieht. Ich finde, die hätte auch ruhig alt sein dürfen hier. Oder so alt, wie sie halt ist. Und sonst, der Film tut das, was er tun soll. Also ich finde, da, also da gibt es wenig dran auszusetzen. Das ist, ich meine, John Wick ist auch nicht super komplex. Also ist der, John Wick ist noch besser choreografiert, muss man schon sagen. Also der, ist, der haut einen halt um, was die Choreografie angeht. Das macht der hier nicht so. Aber also, der macht das, was er tun soll. Und der unterhält mich. Also, das will ich mehr. 8,5.
Ich würde sagen, da hast du schon den besseren Film vorgeschlagen.
Ja, ohne Frage. Besser als Primetime war nicht schwer.
Nö. Ja. Beliebig.
Ja. Ist auch der bessere Geiselnehmer-Film übrigens.
Ich überlege die ganze Zeit schon, ob welche guten Geiselnehmerfilme, an welche guten Geiselnehmerfilme ich mich erinnern kann. Mir fällt jetzt nicht sowas ein.
Es gibt ja unheimlich viele Filme, wo Geiseln genommen werden. Hier ja tatsächlich auch. Ich meine, die nimmt ja das Baby als Geisel. Also von daher ist es ein Geiselnehmerfilm.
Ja. Gut, wir haben noch eine Serie geschaut. Ne, wir haben noch ein bisschen mehr geschaut. Aber
einiges noch geschaut.
Eine Serie, die Christoph und ich zumindest beide jetzt Staffel 2 und 3, oder also ich 2 und 3, du nur 3, geschaut haben. Und zwar How to Sell Drugs Online Fast. Ich habe ja aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen, dass die zweite Staffel erschienen ist und musste mich durch die erstmal durchbingen.
Obwohl wir die bestimmt besprochen haben.
Ich weiß, du hast die besprochen und ich glaube, ich war sogar dabei und habe mir dann wahrscheinlich vorgenommen, so, ja, oh, ah, ja schauen. Oh, muss ich dringend schauen. Und weißt du, wie mein Schmetterlinggehirn funktioniert? So, ah, mhm. Eine Blume, oh ja. Und habe ich nicht geschaut, jetzt habe ich es nachgeholt. Ich habe auch einen Abend mal sowas wie gebinged und habe 4 Folgen hintereinander geschaut, was für mich halt schon echt skandalös viel ist.
Stimmt.
Ja. Möchtest du noch mal kurz, ich habe schon wieder vergessen, was passiert ist.
Ja, ich auch. Ach, übrigens, ich zerschieße jetzt hiermit die die Kapitelmarken.
Okay.
Ich habe direkt danach nämlich einen Film noch, den ich direkt danach einschiebe. Aber das passt auch zu dieser Kapitelmarke.
Ach ja, stimmt, den wollte ich auch noch gucken.
Genau. Ja, dritte Staffel ist jetzt, scheiße, ich kann mich kaum noch erinnern. Ich weiß, dass es sehr Meta war. Also es war in den ersten auch schon so, aber ich hatte das Gefühl, es war jetzt mehr so, dass der Hauptdarsteller, also der Protagonist, interviewt wird, also er erzählt auch so ein bisschen immer zu der ganzen Verbrechergeschichte seinerseits aus dem Off und beziehungsweise in so einer Interviewsituation, wo man nicht so genau weiß, ob er gerade verhört wird oder was das genau ist. Und ja, die Geschichte geht einfach weiter. Also das war ja in der zweiten Staffel, um das so ein bisschen zu spoilern, er hatte ja nach da in so ein holländisches Verbrechersyndikat sich eingekauft oder wie auch immer, dem beigetreten und hatte dann relativ schnell gemerkt, dass das halt Verbrecher sind, also dass die halt Leute auch töten und so.
So ernsthafte cool. Verbrecher, gell?
So ernsthaft, genau. Und das war ihm so klar geworden in der Ende der zweiten Staffel und das wird hier jetzt wieder aufgegriffen und er versucht sich im Endeffekt so ein bisschen wieder von denen zu lösen, was nicht so einfach ist. Und was wohl ziemlich zentral ist, er entzweit sich von seinen Freunden und von seinen Kumpanen, Komplizen. Ja, und das ist so die Thematik. Und dann fahren sie noch zusammen auf irgendwie Schülerausflug, irgendwie Abi-Ausflug,
ja,
während er
die fahren,
dort
die fahren dahin, seltsam,
oder?
Um zu lernen in den Schulanteilen. Ja, du
kennst sonst nur von Jurastudenten.
Ja. Gab's das bei euch?
Andi? Und?
So? Nee. Vom Abi, wir fahren alle mal gemeinsam weg und lernen?
Nee. Also, wenn, dann gab's natürlich irgendwelche Ausflüge, wo man dann, was weiß ich, irgendwelche Museen oder sowas besucht hat. So nach dem Motto, hey, hier ein bisschen Weiterbildung, klar, aber so richtig in Klausur gehen, um zu lernen, nee. Sowas gab's bei uns auch nicht.
Bei Pharmazeuten gibt's das auch. Das fällt mir jetzt gerade ein, meine Ex-Freundin war auch auf so Lerncamps für Pharmazeuten. Das klang schrecklich und auch die Bilder waren schrecklich, was die da. Es war wirklich so Drill. So, oh, furchtbar. Naja, und auf jeden Fall versucht er, während er auf diesem, in diesem Camp ist oder in diesem Ferienlager im Endeffekt, versucht er dort irgendwie die illegale Drogenverkauf-Homepage neu zu programmieren, was ihm nicht so richtig leicht fällt. Ja. Ich weiß nicht, was man noch zum Inhalt sagen darf. Viel mehr darf man, glaube ich, nicht sagen.
Nee. Ja, ist halt.
Stefan, du hast ja jetzt.
Fand's auf jeden Fall wieder unterhaltsam.
Staffel 2 und 3 ja ziemlich zeitnah geguckt. Ja. Ne? Was ich so gehört habe, also ich habe die erste Staffel geguckt und die zweite habe ich dann mal angefangen und irgendwie hat es mich dann nicht mehr so richtig gehuckt und dann habe ich es irgendwie aufgehört. Und ich habe auch so von verschiedenen schon gehört, dass die zweite Staffel nicht so toll war, so ihre Durchhänger hat, dann aber die dritte Staffel dann doch wieder ordentlich abliefert.
Fand ich auch, ja.
An?
Ja. Wobei mich die zweite auch gut hatte. Also mich hat das in der dritten Staffel dieses krasse Entzweien von seinen Jungs irgendwie genervt, weil ich es cool fand, wie die miteinander gespielt haben, wie die miteinander funktioniert haben. Das fand ich richtig stark und das hat mich halt irgendwie genervt, dass diesen Teil eben nicht mehr gab, wo die zusammen Sachen aushacken, wo sie Sachen ausdenken, wo die was machen, wo die aber auch einfach nur Spaß haben und Teenager sind oder erwachsen werden wollen oder wie auch immer. Und das fehlte mir so ein bisschen in der dritten Staffel. Deswegen ging es mir jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, die dritte ist so viel besser, weil eben das mich dann so ein bisschen nicht so begeistert hat.
Also ich habe nur noch eine vage Vorstellung von der zweiten Staffel, aber ich fand die dritte jetzt richtig gut. Also mir hat die Spaß gemacht.
Ja, ja. Vielleicht hole ich es doch mal nach.
Ja, lohnt sich.
Ja, das lohnt schon.
Ist schon gut.
Das schaut sich so schnell weg. Das ist so, das knabbert sich weg.
Christoph, 2 Abende, beide Staffeln, ja?
Ja, 2,5.
Sind wir mal realistisch.
Ja, gut, genau. Wollt's ja nicht übertreiben.
Es sind 6-mal, oder sind's 8-mal? Nee, es sind 6 Folgen, gell? 6-mal eine Stunde ungefähr, oder 3/4.
Ja.
Oder
so. Das ist echt nicht wild.
Ja, das geht schon.
Nichts verglichen mit der Serie, die ich jetzt gerade neu angefangen habe.
dazu kommen wir dann nächste Woche, ja. Oder in ja, genau. 3 Wochen oder so.
7 Staffeln, a 10 Folgen.
Ach, herrje,
ja.
Ja. Gut, also durchaus weiterhin eine Empfehlung, How to Sell Drugs Online Fast. Ich habe jetzt auf YouTube irgendwie noch so ein paar Making-ofs und so ein bisschen drumherum und durcheinander gesehen und das ist saulustig, wenn die Jungs und Mädels, die man da so kennt, plötzlich aus der Rolle fallen und Quatsch machen miteinander und einfach ihre Zeile nicht aufgesagt kriegen, so, ah, tut mir leid, ah, und irgendwie der Moritz muss schon wieder lachen und der irgendwie in so einer Szene, wo du weißt, so, hier Hochspannung und so, und der gackert sich halt einfach in einer Tour weg, weil er es nicht auf die Reihe kriegt, irgendwie böse zu schauen und irgendeinen Satz zu sagen. Also, ist immer schön.
Genau, bitte drück nicht die Kapitelmarke, denn ich schließe hier noch die Empfehlung des Films an.
Ach so, ich hätte da jetzt sogar übergeleitet, aber mach ruhig.
Ach so. Es gibt jetzt neu auf Netflix einen Doku-Film zu den wahren Begebenheiten, denn die How to Sell Drugs Online Fast, die Story, basiert auf einer wahren Geschichte. Und das ist im Endeffekt hauptsächlich ein Interview mit dem Max, also dem Mo im Endeffekt, der eben in Wirklichkeit Max heißt. Und ein
Max und Moritz, das ist auch schon irgendwie lustig, oder?
Ja, genau. Das ist ein junger Leipziger junger Mann, der in der Interviewsituation ziemlich bodygebildet ist und unserem Mo nicht sehr ähnlich sieht. Also er ist eher so, wie man sich eben so einen jungen Knacki vorstellt, ja. Oder so ein Gangster-Rapper vielleicht ist er ja auch. Ja, genau, ist er ja auch. Aber es werden dann auch Bilder gezeigt von ihm von früher. Also er war halt früher so wirklich so ein Nerd. Also es ist tatsächlich diese Nerd-Figur, das passt schon irgendwie, wenn auch weniger sozial vernetzt oder sehr, sehr wenig sozial vernetzt, was wohl auch eine seiner Stärken war, dass er eben tatsächlich alles im Alleingang gemacht hat, aus einem kleinen Zimmer heraus. Und dieses Zimmer haben sie ihm dann nachgebaut, im Gefängnis, um ihn eben interviewen zu können und damit er praktisch in dieses Setting reingehen kann und sich so erinnern kann und so, ohne aus dem Gefängnis raus zu müssen, weil er das eben nicht durfte zu dem Zeitpunkt. Was wirklich schon ganz cool gemacht war. Also das haben die auch gut gemacht.
Ich habe die ersten 20 Minuten oder so gesehen, dann habe ich sie wieder vergessen. Und das hat mir auch echt gut gefallen. Im ersten Moment fand ich es irritierend, weil so ist er jetzt drin oder so draußen? Kulissen, oder,
ne? Ja, ja. Er sitzt dann wieder an seinem Schreibtisch, guckt aus dem Fenster und außerhalb des Fensters ist halt ja so ein Gefängnissaal. Er guckt halt nicht auf eine Wiese.
Und dann sieht's aber auch, wenn die Kamera dann so ein bisschen runterfährt, dann siehst du halt plötzlich, wie du in der Kulisse bist, wie es halt auch in einem normalen Film ja gemacht wird, ganz oft mit Studios.
Ja.
Und dann bist du sofort in einem Studio drin und du weißt aber, dass man da von oben reingucken kann, dass man da Lampen hinstellen kann, dass da Leute rumlaufen können, dass da alles funktioniert. Und das ist echt cool.
Ist aber schon ein bisschen kurios, oder? Das gesagt wird hier, du darfst für ein Interview, darfst du nicht unter Bewachung oder so in ein Studio. Aber wenn ihr hier die Zelle umbauen wollt, ne, damit das aussieht wie sein Kinderzimmer, kommen Sie gerne mal rein, liebes Filmteam. Also ja, wirkt erstmal so ein bisschen subtil.
Skurril. Ja, ja, vielleicht haben sie es auch bewusst so gemacht, einfach um diesen Look zu erzeugen.
Ja. Und also wie er sich darstellt oder wie er dargestellt wird, ist schon auch interessant, weil er, also ich finde, er kommt halt nicht so linkisch rüber, wie der Mo ist oder wie die Mo-Gestalt ist, sondern er ist schon sehr, er ist halt sehr von sich überzeugt, also hart arrogant und kommt auch so rüber, zunehmend eigentlich. Und ist eigentlich eigentlich ziemlich unsympathische Figur. Also ja, er hat schon auch irgendwie, er hat schon Charme auch, aber eigentlich ist er schon so, oh, mit dem willst du eigentlich nichts zu tun haben. So. Und es ist auch, also ich muss sagen, es lohnt sich, den Film zu Ende zu schauen, weil es kommt sogar so noch ein, zwei Twists. Spielt auch das wahre Leben. Also manchmal spielt auch das wahre Leben so ganz gute Geschichten. Es ist echt gut, ganz gut gemacht. Also die Story, obwohl die Story ja tatsächlich die Realität ist. Gell? Also es kommt dann auch ein Sprung in die nähere Vergangenheit und dann in die fast Gegenwart oder quasi Gegenwart, wo einem dann klar wird, dass das, was man die ganze Zeit gesehen hatte, eben vor ein paar Jahren war. Weil eben mittlerweile die Geschichte weitergegangen ist. Es ist echt cool. Also macht Spaß. Ist
aber auch ganz, ganz spannend, dass der Film jetzt erst rauskommt. Ne? Eigentlich hätte man ja sagen können, oh, How to Sell Drugs Online Fast. Die erste Staffel war ein großer Erfolg. Da schießen wir jetzt gleich diese Doku hinterher. Aber dann stellt sich raus, okay, der echte Max ist ein riesengroßes Arschloch, ein arroganter Schnösel. damit würde man natürlich, es ist ja so, dass, glaube ich, nach der dritten Staffel ist die Serie ja beendet. Ne? Es soll ja keine vierte Staffel geben. Und komischerweise kommt jetzt dieser Film, der zeigt, dass der Protagonist eigentlich in Wirklichkeit ein Arschloch ist, wo man dann denkt, okay, jetzt weiß ich, wie der wirklich ist, jetzt will ich in der vierten Staffel gar nicht wissen, wie es weitergeht.
Ja gut, aber man könnte schon auch sagen, in dem Film kommt am Ende noch was, wo man sich denkt, da könnte man jetzt eine vierte Staffel anschließen, ne? Also da, wo die dritte Staffel endet, da endet der Film nicht. Und ja. Ich weiß nicht, ob das naheliegend ist, da weiter zu schreiben, vor allem, weil die Geschichte ja noch nicht zu Ende ist. Also da kommt ein gewisser Twist, aber die Geschichte ist dann noch nicht weitererzählt. Und wenn man da jetzt weitererzählen würde, wäre das, ich glaube, war das bei Game of Thrones? Bei Game of Thrones war das auch so, gell? Da war eben erst ein Buch als Basis, da hat man Filme drüber gemacht und dann waren die Bücher zu Ende. Und dann hat die Filmstory die Bücher überholt. und hat dann eben selbst Geschichte erfunden. Und so wäre das dann hier ja auch im Endeffekt. Nur halt mit Realität. Weiß nicht, ob das gut wäre. Aber naja, mal gucken. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass da noch eine vierte Staffel kommt. Weil es ist schon, sehr rund auserzählt. Also braucht da keine vierte Staffel.
Genau, es ist schön, alles irgendwie zu einem Ende geführt. Das fand ich auch am Schluss.
Es muss ja nicht immer sein wie bei Elite, dass man immer noch weitermacht, obwohl es eigentlich schon fertig ist.
Gut, haben wir...
Vielleicht sollte man noch sagen, wie der Film heißt. Irgendwas mit Shiny Flakes.
Shiny Flakes.
So nannte sich damals die Seite, die er gemacht hat.
Ja. Die einzigen Drogen, die ich online gekauft habe, ist irgendwie nur Schnaps. Ja, jetzt darf ich die nächste Kapitelmarke drücken.
Ja.
Ja. Du hast Good on Paper geschaut.
Oh. Muss ich mal gucken, ob ich jetzt was aufgeschrieben habe.
Das wird. Ist das ein Film? Ist das eine Serie? Ist das, du kannst ja schon mal so,
das ist ein während Film,
du blätterst.
Ein Film, zu dem ich auch nicht wahnsinnig viel erzählen werde.
Da hättest du doch das vorher gesagt. Da hätten wir hier den Nerd Talk eine Minute Quatsch, Nerd Talk eine Minute gemacht. Da hättest du eine Minute gehabt.
Genau, bei Good on Paper bin ich auf den Trailer reingefallen, muss man leider so sagen. Der sah nämlich so aus, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, so, oh, das ist lustig, den müssen wir gucken, das ist super. Also so ein richtig, ja, war so ein richtig schöner Trailer. Und zwar handelt von einer Frau, auch so ein bisschen Mittelalt darf man nicht sagen, ne? Mittelalt klingt alt, das ist ein anderes Wort für alt, nee, aber so unser Alter, ja, ist ein bisschen jünger, 5 Jahre jünger als wir.
Das wird auch nicht besser.
Nee, aber es wird halt thematisiert, dass sie zu alt ist, um nicht verheiratet zu sein, um keine Kinder zu haben, um keinen Mann zu haben. Ja, das ist so typisch, so ist, ja, Sex in the City-Thematik, gell? So, ah, ich bin Mitte 30, ich habe noch keinen Mann, gell? Oder, na, im Endeffekt ist sie 39. Und sie trifft dann zufällig einen Mann, der gespielt wird von Ryan Hansen. Das sagt euch jetzt nichts. Aber Stefan, du hast schon sehr viel mit ihm gesehen. Und zwar ist das der Dick Casablancas aus Veronica Mars.
Ah.
Also so ein
Dick. Ah, nee, andere.
Dick, genau. Also, ach nee, das ist aber ein anderer Film. ist also ein sehr lebensfroher, lustiger, etwas läppischer, so bester Freund von einem der männlichen Hauptdarsteller. Ich weiß jetzt gerade nicht von welchem, also egal. Unheimlich sympathischer, aber läppischer Typ. Der schon auch gewisse dunkle Seiten hat, aber ja. Ja, und den sieht man hier mit ganz offensichtlich falschen Zähnen. Also ich hoffe, das sind falsche Zähne. Also wenn nicht, dann, also ich weiß auch nicht. Ich bin der Meinung, das sind offensichtlich falsche Zähne. Und auch ganz komisch, so bieder zurechtgemacht und so. Er spielt so den Biedermann. Und und sind dann eben so ein paar Ausschnitte im Trailer, wo man denkt, ah ja, das wird ganz lustig. Ja, wird es halt nicht. es ist nicht ganz so wie dieser polnische Film heute, aber es geht in eine ähnliche Richtung, dass du am Ende dir denkst so, was sollte diese Scheiße? Also ich habe auch nur einen Punkt gegeben bei IMDb. Und auch hier hat er 5,6. Keine Ahnung warum. Also Story ist kurz leicht zusammengefasst, spoilernd zusammengefasst. Ich finde, bei so schlechten Filmen darf man ruhig spoilern, weil es soll eh keiner gucken. es stellt sich heraus, der Typ ist ein Aufschneider, also der alles, was er ihr vormacht zu sein, ist er halt nicht, sondern er wohnt halt noch bei seiner Mutter im Keller oder keine Ahnung wo. Ich glaube in der WG, aber er ist ganz arm, er tut die ganze Zeit so, als wäre er reich und er hat keinen Job und er versucht sie im Endeffekt essen, ja, wie ein Heiratsschwindler, er versucht sie zu melken, auch recht erfolgreich am Anfang und hat dann auch so Stalker-Allüren. Und das ist die ganze Story. Mehr ist nicht. Also es ist, und sie ist halt eine taffe Frau und am Ende wird's dann doch irgendwie los, glaube ich. Ich hab's schon vergessen. Ist ja schon wieder 3 Wochen her. Aber es ist so, dass du am Ende auch denkst so, hä? Was wollte der dieser Film jetzt erzählen? Er erzählt dir gar nichts. Es ist so, ja, okay, sie trifft einen Typen, der nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Sie findet's raus. Okay, das war's. Also, hol. Ich weiß nicht, was das soll. Und was diese falschen Zähne sollen. Also, was soll denn dieser Scheiß?
Okay, gut. Hat mir wieder Zeit gespart.
Ja, hat euch allen hoffentlich Zeit gespart. Schaut diesen Mist nicht. Es ist total sinnlos. Ich bin der Meinung, es ist nicht mal so ein Film, wo man sagen kann, ja, es ist halt Geschmackssache, es trifft nicht so meinen Geschmack. Nee, genauso wie diesen polnischen Film vorhin, das sind einfach Scheißfilme. Die braucht man nicht schauen. Das ist Lebenszeitverschwendung für jeden. Niemandem kann dieser Film gefallen.
Oh mein. Okay. So, absolut genug. Ja, das war deutlich.
Genug Warnung.
Und trotzdem hast du 5 Minuten gebraucht. Da kommst du bei den Kollegen nicht durch.
Nee.
Die sind strenger. Nee.
Da ist die Ente schon am Quaken.
Ja, genau. Aber ich habe das jetzt leider nicht so schnell irgendwo gefunden, dass ich das hätte einspielen können. Ich glaube, jetzt
die nächste Marke.
Ist der Andi dran, gell? Du wolltest eine Serie empfehlen. This Is Us. Genau.
Richtig. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große Mega-Empfehlung. Die kann ich, glaube ich, wirklich so ziemlich jedem ans Herz legen. This Is Us gibt's inzwischen 4 Staffeln. Ich glaube, eine 5. gibt's jetzt als OV bei Amazon Prime auch. Ansonsten die ersten 4 Staffeln auch auf Deutsch bei Amazon Prime. Und die 4. Staffel haben wir jetzt geschaut und das zwar in einer Geschwindigkeit, die einem Herrn Perner zur Ehre gereicht. Also wir haben, glaube ich, 18 Folgen a 45 Minuten innerhalb von 5-6 Tagen durchgeguckt.
Aber das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Staffel mit 18 Folgen. Das ist schon auch. Ja, wo gibt's sowas heute noch?
Einmal ganz grob umrissen, das Ganze ist quasi eine riesenlange Familiengeschichte, die auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Also wir lernen kennen ein Ehepaar, das die Liebe seines Lebens ineinander findet. Das spielt Mitte der 70er Jahre. Sie wird schwanger. Sie kriegen 3 Kinder. Eines davon stirbt bei der Geburt. Und wie es der Zufall so will, gerade an dem Tag im Krankenhaus wird eingeliefert ein zurückgelassenes Kind afroamerikanischen Ursprungs, das sie dann einfach als drittes Kind dann aufnehmen und fortan dann ihr Pflegekind ist. Und wir sehen dann immer
Ausschnitte. Der 2 nicht reichen.
Genau.
Krass.
Das Ganze spielt dann immer zwischen 1975, dann springen wir aber auch in die Jetztzeit, wo wir dann so diese 3 Geschwister sehen als Erwachsene, wie sie selber auch mit ihren Kindern umgehen und sehen dann, wie Verhaltensweisen, die sie heutzutage haben, irgendwie ihren Ursprung in der Vergangenheit haben. Also wir verfolgen, wie sie klein sind, Schulkinder, Grundschulkinder, wie sie Teenager werden, die erste Liebe und so weiter und so fort. Und das alles switcht immer zwischen allen diesen Zeiten hin und her. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber auch in der 4. Staffel bin ich wieder wirklich mit offenem Mund da gesessen und dachte mir, wow, sowas als Drehbuch schreiben, das ist wirklich, ne, man muss sich das vorstellen. Es gab schon 3 Staffeln mit jeweils 18 Folgen, a 45 Minuten, wo quasi so eine ganze Lebensgeschichte von den 70er Jahren bis in die Jetztzeit und teils bis in die Zukunft schon auserzählt ist. Und dann mit einer 4. Staffel da aber noch in diesen anderen Zeiten noch irgendwelche Facetten reinzuweben, die natürlich sich auch ein bisschen auf das beziehen, was in den 3 Staffeln davor gewesen ist, und dem aber nochmal eine neue Dimension geben. Das ist schon eine echte Meisterleistung. Christoph, ich habe gehört, du hast die Serie auch mal so ein bisschen sporadisch angefangen.
Ja, du hast einen Aspekt unterschlagen. Also ich muss dir recht geben, es ist eine sehr komplexe, gut konstruierte Geschichte oder Story mit guten Darstellern, die gut besetzt sind. Mandy Moore zum Beispiel, fantastisch, die irgendwie für unsere Generation ja eher ein Jugend-Pop-Sternchen, die spielt plötzlich eben diese Mutter und auch sehr ernsthaft und sehr gut, also erstaunlich irgendwie. Ja, das Problem ist eigentlich ein erstaunliches Problem. ich finde, die Serie berührt zu stark.
Ja.
Ich bin praktisch ununterbrochen am Heulen, wenn ich diese Serie sehe. Und zwar sowohl aus Glück als auch aus Trauer, weil diese Serie einen halt angreift wie, also wie kaum etwas anderes. Also ich habe es kaum, habe selten erlebt und ich habe deswegen die Serie auch nicht durchgebinged. Meine Frau hat die gesehen, ich glaube auch komplett. Und ich habe immer mal nur so eine Folge mitgeschaut oder vielleicht mal 3 oder 4 Folgen und habe es dann nicht mehr ertragen. Also es, und es saugt einen halt sofort auch wieder rein. Also man schaut dann wieder eine Folge und dann braucht man kurz, bis man das auch mit den Zeitsprüngen wieder drauf hat und versteht. Und dann greift sie einen wieder an. Also innerhalb von einer Folge ist man so drin, dass man die ganze Zeit heulen möchte. Und das, also das habe ich nicht ertragen. Deswegen habe ich das dann nicht mehr weitergeschaut.
Ich glaube, bei mir war es wirklich Liebe auf den ersten Blick. So gleich die ersten 1, 2, 3 Folgen der ersten Staffel. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Sekunden ich so das Gefühl hatte, dass sie haargenau in der richtigen, im richtigen Moment genau das Richtige sagen. Ne? Mhm. Du hast irgendwie eine Szene, häufig ist es so sphärische Musik.
Ja? Zum Teil sogar zu richtig. Zum Teil stört mich sogar, wie richtig das ist, was sie sagen. Wo ich merke so, okay, das ist einfach eine Nummer zu hart gedreht. Immer alles auf 11, gell? Also
ja. Es ist irgendwie krass, du hast so viele unterschiedliche Charaktere. Du hast einmal einen Jungen, der wird Hollywood-Schauspieler, der ist so ein bisschen mit sich im Selbstzweifel. Dann hast du die Schwester, die wiegt gefühlte 250 Kilo, also ist wirklich sehr stark übergewichtig. Und dann hast du halt noch den farbigen, der natürlich als Pflegekind dann nochmal so ein bisschen außen vor steht und ganz andere Probleme hat. Und es gibt so viele Szenen, wo man, egal welche Person es ist, ob das jetzt die sind, ob es ihre Eltern sind, denkt, oh, ich kann dich so gut verstehen. Ich bin gerade so in dir drin. Ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst. Gerade auch durch diese sphärische Musik, die dann nur so durch ganz einzelne Gitarrenseiten, die angeschlagen werden, irgendwie nochmal so unterstützt werden. Also das lullt einen richtig ein und ich find's echt sehr heimelig und sehr, sehr schön. Also ich kann das gut verstehen, dass man da häufig Tränen in den Augen hat.
Als Beispiel, diese eine der zentralen Figuren, wissen wir ja, stirbt. Ist in der 70er Jahre ist er noch da und später ist er nicht mehr da und es wird immer darauf verwiesen, so. Und man weiß so, okay, das wird so aufgebaut über die Folgen, so, dass irgendwann wohl man sich zusammenreimen kann, wie er gestorben ist. Und es wird aber nicht gesagt, wie er gestorben ist. Und als es dann klar gemacht wird, wie er gestorben ist, ist es so die berührendste und schlimmstmögliche Variante. Ja. Das ist ganz schrecklich. Es ist so übel. Ich weine jetzt schon fast, wo ich an diese Serie denke. Also die ist so krass, diese Serie.
Ja, also, aber sie ist, man muss es sagen, sie ist nicht kitschig. Also, ne, es gab für mich keinen Moment.
Ganz hart dran, oder? Ganz hart dran.
Ja, aber.
Ich finde, manchmal reißt sie den Balken zum Kitsch schon.
Ja, es ist halt so diese perfekte Liebe von den Eltern. Das ist natürlich manchmal so, aber man hat dann auch wieder Szenen, wo man sieht, selbst die haben ihre Probleme, sei es, dass er Probleme mit ihrem Elternhaus hat, sei es, dass sie Geldprobleme haben und so weiter. Also es wird nie so gemacht, oh, es ist alles perfekt und die Englein singen, sondern irgendwo ist es immer so gerade so am Rand, dass es eben nicht kitschig ist, sondern dass man denken kann, ja, das wirkt realistisch in sich und nicht so auf, oh, jetzt machen wir hier ein Happy End, weil ein Happy End gibt es nicht, weil this is us, ne? Das sind wir und das so ist das Leben. Das ist das Schöne.
Ja, ich finde aber, also diese wie Figuren oder wie Partner interagieren in Situationen, die nicht perfekt sind und sogar in Beziehungssituationen, die nicht perfekt sind. Also ich denke da zum Beispiel an den farbigen People of Color. Was ist denn die Einzahl von People of Color? Ich weiß es nicht. Person of Color, genau. Ja. Danke. Und seine Frau und wie die dann versuchen, so im Leben klarzukommen, beziehungsweise, also der ist sehr erfolgreich, so, oder? Habe ich es richtig in Erinnerung? Der ist doch erfolgreich finanziell und so, gell? Ja, ja. Und überlegt dann, was er mit seinem Leben machen soll und ob er vielleicht nochmal beruflich eine ganz neue Richtung einschlagen soll und sowas. Und sie ist da nicht so begeistert von und trotzdem raufen sie sich irgendwie zusammen. Oder auch die übergewichtige Frau mit ihrem Mann, ja, die auch Probleme haben miteinander, aber auch toll miteinander umgehen. Ja, die wollen ein Kind kriegen und so. Und also das ist schon so.
wie die alle miteinander umgehen, obwohl sie zum Teil auch schlecht miteinander umgehen, das finde ich, ist hart am Kitsch. Also, aber scheißegal, ja, scheißegal. Es ist einfach so gut komponiert, diese Serie. Also, wenn man das ertragen kann, dann auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber es ist echt nichts für, also Stefan, für dich ist das nichts.
Ja, das Gefühl habe ich auch die ganze Zeit, wo ich euch so zuhöre.
Ist nichts für schwache Nerven.
Ja, ich glaube, Stefan hat dann eher schon dieses Problem, dann immer in den Zeitsprüngen zu wissen, wer ist denn welche Person. Ich kann mir die Gesichter gerade gar nicht merken.
Ja, das stimmt. Ja, da müsste ich es halt dann mit jemandem zusammenschauen, wo ich immer mal nachfragen kann. So, wer ist das jetzt?
Ein Erklärbär.
Wann sind wir? Wie hast du meine Frau genannt?
Aber es ist wirklich, es ist emotional belastend. Also es ist, das schaut sich nicht leicht wie Popcorn weg. Also
die nimmt mit. Also da ist man sehr häufig sehr dicht am Wasser gebaut.
Ja, ja.
Okay, This Is Us, eine dicke Empfehlung für die, die es aushalten können.
Ja, und schön, dass wir endlich mal drüber gesprochen haben, weil ich habe bisher nicht darüber gesprochen, weil ich eben es nicht umfassend genug geschaut hatte und es trotzdem aber toll finde. Also, weil manchmal, und da kommt heute auch noch ein Beispiel, schaue ich Serien auch nur ganz kurz und kann dann sagen, okay, das ist Schrott, da kann ich drüber reden, auch wenn ich nur irgendwie zwei Folgen gesehen habe. Aber bei This Is Us, das ist schon ein Kunstwerk. Also, deswegen war es gut, dass du jetzt da warst, der du alles gesehen hast. So konnten wir mal drüber reden. Ohne, dass ich alles gesehen haben muss.
Outsourcing, ja, sozusagen.
Mhm.
Ja. Sehr gut. Als nächstes hast du auf die Liste geschrieben, Wet Hot American Summer. Ist das die Fortsetzung von deiner Netflix-Porno-Reihe, oder?
Nee. Sagt euch das irgendwas, oder sagt euch das nichts, oder?
Nee.
Habt ihr den? Nee.
Nix.
Ja, mir hat es auch nichts gesagt. Es gab einen Film vor, ich glaube, 16 Jahren oder so.
Kann man das googeln oder wo lande ich da?
Ich glaube, man kann das googeln. Und diesen Film gibt es nicht mehr. Also ich finde den nicht mehr. Der ist nicht bei Amazon oder irgendwie was. Selbst, ich glaube, nicht mal zu kaufen. Also ich habe ihn nicht gefunden. Und jetzt gibt es zwei Netflix-Serien, jeweils eine Staffel. Mit 8 Folgen, also schon so kleine, so Miniserien im Endeffekt. Und die eine behandelt die Zeit kurz vor dem Film und die andere 10 Jahre später. Und die Story ist die, es gibt ein Ferienlager, so das ist das typische amerikanische Ferienlager in den 80ern. Oder ist es noch 70er? Ich glaube, es ist in 80ern. Ja, es ist in 80ern. Und es ist eine Komödie und es spielen unheimlich viele so einschlägige amerikanische Comedians mit, die man so kennt. Mir fällt jetzt kein einziger ein, aber ich werde es nachher mal mal raussuchen. Und das Absurde ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die eigentliche Serie, die eben dieses Prequel ist, ist, da spielen die, oh Gott, das ist so schwer zu erklären, die handelt von Kindern und Jugendlichen in diesem Ferienlager. Und die Kinder werden von Kinderdarstellern gespielt und die Jugendlichen, also die Betreuer im Endeffekt, die werden von so Mit-30ern gespielt, von diesen ganzen Comedians, die wir so kennen. Ja, also Paul Rudd zum Beispiel ist einer der Zentralen, oder Bradley Cooper, Amy Poehler, haufenweise, Jason Schwartzman, also ganz viele so, also wenn ihr die seht, Stefan, selbst dir kommen die bekannt vor.
Okay.
Und die sind halt so zwischen 35 und 45, ja, also Paul Rudd ist, glaube ich, Ende 40 oder so, und er spielt halt einen 16-Jährigen, gell? Und aber eben völlig ernst, ja, klar, im Rahmen von einer völlig albernen Comedy, aber wird überhaupt nicht kommentiert, dass er offensichtlich 20 Jahre oder 30 Jahre zu alt ist, ja. Und am Anfang habe ich gedacht, hä? What? Also zum Beispiel Elizabeth Banks spielt auch mit. Und die ist ja, ich glaube, die ist Ende 30 in Wirklichkeit. Und die spielt eine
47. Nochmal so.
Ach, die 47, ah, super.
Ja, ja.
Ja, oder ist die Serie schon älter? Ich weiß nicht, egal. Ich glaube, die Serie ist schon 6 Jahre alt.
Von 2015, ja.
Ja, genau. Also sie war, glaube ich, so um die 40 damals. Und sie spielt halt eine Reporterin, die sich da einschleichen soll in dieses Camp, weil in dem Camp irgendwas stattfindet. Und sie sagt dann, nee, und sie kriegt halt gesagt, ja, nee, du kannst dich aber nicht als 16-Jährige ausgeben, das geht nicht. Und so, man sieht ja an, dass du 26 bist. Und die sofort 26, 40. Ja, und dann steckt sie sich die Haare hoch. So, dass so ein bisschen 80er Jahre für so hat. Und also, wow, nee, geht wirklich. Ja, jetzt siehst du aus wie 16. Ich so, ja, klar. Es ist halt so herrlich. Herrlich, ja, es ist total Meta. Also auch in der Comedy selbst ist es, es ist ganz offensichtlich, dass sich das nicht ernst nimmt. Auch was das eben angeht. Also, ja, ich will jetzt nicht sagen, kriege ich einen Bart an, aber so in der Art ist das, ja. Die, es haben alle irgendwelche total alten Perücken auf. Es wird nicht kommentiert. Also, die haben halt einfach, haben halt echt ganz komische Frisuren. Der eine wird durch einen Unfall mit Gift, wird er in eine Blechdose verwandelt. Also, er ist dann eine Blechdose, eine Sprechende, also eine, so eine Konservendose. Ja, es ist total irre. Und es gibt dann eine große Verschwörung mit Ronald Reagan und so, und der irgendwie dieses Camp platt machen will und hier unseren Captain Kirk, wie heißt er, den aus dem Reboot, Klein? Oh, ich weiß den Namen nicht. Egal, spielt so ein Rockstar. Es ist ganz groß, also zur Story kann man eigentlich nicht wahnsinnig viel sagen. Es bringt so dieses Sommercamp-Feeling von vielen 80er-Jahre-Sommercamp-Filmen, treibt es halt völlig auf die Spitze oder übertreibt es halt zusammen mit allem möglichen Blödsinn. Also es ist zum Beispiel ein fantastisches Film, ein Mädchen, also ein richtiges Mädchen, was so noch ein Mädchen ist, es zeichnet sich ab, dass sie ihre Tage kriegt und sie geht aufs Klo. Und dann ist eben in so einem Dialog, und woraus hervorgeht, dass gerade ihre Tage gekriegt hat, zum ersten Mal. Und dann kommt sie wieder raus und ist eine Schauspielerin, die, ich glaube, eher so 50 ist oder Mitte 50. Und es ist nicht kommentiert. Und da ist sie halt diese Schauspielerin, gell? Und sie ist dann halt eine, die ihre Tage hat. Und deswegen ist sie alt. Also es ist fantastisch Meta. Es ist unglaublich lustig. Also ich habe es hart gefeiert und habe mich dann eben auch gefreut auf die auf diese zweite Serie, die eben 10 Jahre später spielt, die auch lustig ist, die auch sehr Meta ist, aber die eben diesen Hauptwitz, dass das 16-Jährige sind, die von 35-Jährigen gespielt werden, halt nicht mehr hat, weil die sind dann alle Mitte 20. Ist natürlich auch allen, dass sie das 40-Jährige, 20-Jährige spielen, aber ist nicht mehr so lustig. Also es ist dann, ja, wird dadurch etwas bemüht, finde ich. Ja, weiß nicht, vielleicht lassen wollen. Also weil die erste Serie ist, finde ich, ein Kunstwerk. Ich weiß nicht, wie der Film war. Ich glaube, es war da wohl auch so. In den Beschreibungen, die ich gelesen habe, liest man eben auch, dass manche damit nicht umgehen konnten, dass da eben 16-Jährige von Mit-30ern gespielt werden mit komischen Perücken. Ja gut, die haben es nicht verstanden, aber also diese zweite Serie, dieses Sequel, weiß ich, verstehe ich vielleicht nicht ganz. Ja, ist schon auch lustig, aber die erste Serie ist wirklich ein großer Spaß, große Empfehlung. First Day of Camp. Wet Hot American Summer, First Day of Camp. Schaut euch das an. Das lohnt.
Okay. Warst du auch von dem nächsten so begeistert? Du hast noch Outlander auf die Liste geschrieben.
Kennt ihr Outlander?
Nee, es klingt irgendwie wie eine 90er-Jahre-Serie.
Andi, was hast du gesagt?
War das nicht ein Film mit Sean Connery? Irgendwann mal in den 70ern?
Boah, könnte auch sein.
Es wird heimlich gegoogelt.
Ja,
Planet. Hört das dein Tastatur zu laut?
Jean Connery aus dem Jahr 1981. Aber nee, jetzt wo du sagst, das ist doch diese Serie mit Zeitsprüngen. Die guckt meine,
ja, genau,
Herzallerliebste auch.
Die Highland-Dame, genau. Richtig, zu Recht. Muss gestehen, das basiert auf einem Buch, das ich gelesen habe, beziehungsweise wo ich das erste Buch gelesen habe, weil es mir empfohlen wurde in den, ich sag jetzt in den 90ern, aber das war nicht in den 90ern, nee, das war in den frühen, also Anfang des Jahrtausends, wurde mir das wärmstens empfohlen von einer Frau. Ich muss das lesen, das ist grandios. Und das war ganz triviale Scheiße. Also es war ein furchtbar schlechtes Buch von Diana Gabaldon, glaube ich, hieß die. Die Story ist die, eine Militärkrankenschwester kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist mit ihrem Mann in Schottland und wird in so einem Druidenkreis oder sowas, in so einem Steinkreis, fällt sie irgendwie durch die Zeit und ist dann plötzlich im, lass mich lügen, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ich weiß nicht genau. Im 18. Jahrhundert sehe ich gerade. Und muss sich dann da durch die Highlands schlagen und lernt natürlich sofort den Ahnen ihres Mannes kennen, der aber hier ein Fiesling ist, und verliebt sich dann in einen anderen und den sie dann da, keine Ahnung, eine große Liebesgeschichte und so weiter. Und die Bücher waren wohl auch schon so eine Bücherserie, die unheimlich erfolgreich ist. Und ich fand es ziemlich zum Kotzen damals, weil es, ja, es ist halt der klassische, also das klassische wie nennt man das? Historienroman oder wie nennt man das? So historischen, ja. Liebesroman. Ja. Ja, historischer Liebesroman. Also es ist unheimlich trivial geschrieben, also wahnsinnig süffig, man kann es ganz leicht lesen. Man wird ununterbrochen belehrt, also ganz grässlich, also als wäre man die ganze Zeit in einem Museum und hätte diese Kopfhörer auf den Ohren und man kriegt dauernd was erzählt, so zur Gegend und so und hier und also die fährt mit ihrem Mann da durch die Gegend und der doziert die ganze Zeit, weil er natürlich auch zufällig Geschichtsdozent ist, doziert die ganze Zeit, ja, also hier ist in dem 18. Jahrhundert irgendwie die lang und da haben die sich hier und so, das, man merkt schon, als er es erzählt, merkt man schon, okay, das braucht sie dann nachher alles, ja, das ist alles wichtige Information, die sie dann nachher verwerten kann und so. Und dann findet sie noch hier, sie interessiert sich zufällig für irgendwie alternative Heilmethoden, so Pflanzengiftstoffe und sowas, wo man auch schon, ja, wenn man so ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht, weiß man auch so, okay, sie wird sich dann als Heilerin verdingen im 18. Jahrhundert und so, oh, das ist alles so unheimlich konstruiert. Es hat mich schon im Buch gestört und jetzt dachte ich, okay, die Serie ist unheimlich gehypt, basiert darauf, naja, das wird irgendwie darauf basieren und es wird so ganz süffig zu schauen sein, so wie Vikings oder ähnliches, ja, oder wie hieß diese englische Wikinger-Serie, die ich geschaut habe? The Last Kingdom oder sowas, ja. Ja, stellt sich raus, auch die Serie ist der trivialste, beschissenste Scheiß, den man sich vorstellen kann.
Konnte ja keiner ahnen.
Konnte keiner ahnen, nee. Meine Mutter hat das sogar geschaut. Ich verstehe nicht, wie meine Mutter das ertragen konnte. Das ist so eine Scheiße.
Die schaut doch aber sonst ernsthafte Fernsehen, oder?
Ja, aber sie schaut schon auch koreanische Kitsch-Serien. Also, ja. Nee, meine Mutter ist schon auch Netflix verseucht. Es ist halt tatsächlich, also wir haben anderthalb Folgen geschaut und dann habe ich es ausgeschaltet und gesagt, nee, das ertrage ich nicht. Und meine Frau so, du wolltest das schauen. Sie war aber auch nicht böse, dass das ausgeschaltet. Und es ist aber wirklich genauso wie, also es ist dauernd Stimme aus dem Off, ja, also sie belabert einen die ganze Zeit, belehrt einen die ganze Zeit, ununterbrochen kitschige Musik, die Figuren wirklich fürchterlich überzeichnet. Man erträgt es nicht, ihnen zuzuschauen. Auch so versucht historisch zu sein, macht aber so krasse historische Fehler. Also so wie zum Beispiel das Ehepaar in den 50ern miteinander umgeht. Meine Frau hat dann irgendwann gemeint so, hältst du das für wahrscheinlich? Ich so, was jetzt? Naja, so die Paardynamik bei denen. So, nee, nicht besonders. Es ist halt total modernistisch. Also das ist ein modernes Ehepaar. Und selbst da nicht ein realistisches.
Ich hab eine Frage. Wie gehen die mit so Zeitlücken und so einem Kram um? Also wenn die da irgendwie die Vorfahren von ihrem Mann trifft, da könnte sie auch irgendwie auf die falsche Seite der Fronten geraten und einen abmetzeln, der dann, oder einen zur Welt bringen, der dann dafür sorgt, dass sie ihren Mann nicht trifft und dann nicht zurückreisen jetzt, und so.
Ist jetzt in den ersten anderthalb Folgen passiert, diese Thematik. Sorry. Bei Star Trek würde diese Thematik natürlich thematisiert.
Das war das Erste, was mir eingefallen ist, als du gesagt hast, trifft sie auf Vorfahren von ihrem Mann. Oh, das könnte ja spannend werden.
Ja, ich weiß nicht, ob das spannend wird. Ich glaube nicht. Aber ja, natürlich muss sie, keine Ahnung, aber klar muss sie, auch wenn es der Oberbösewicht ist, verhindern, dass der getötet wird, bevor er sich fortpflanzen kann. Das ist ja klar. Weil sonst wird ihr Mann nie gewesen sein und ach, was weiß ich.
Du hast aber nicht Lust, das noch so weit zu gucken und
Ich habe es nicht ertragen. Also es ist wirklich so, du schaust es und erträgst es nicht, weil es alles so, du willst die ganze Zeit schreien, weil du denkst, nein, warum filmt ihr das so? Nein, warum lasst ihr das so klingen? Nein, warum redet die so eine Scheiße? Also man kann das nicht ertragen. Also was heißt Mann? Ich kann das nicht ertragen. Das ist Geschmackssache. Diese Serie ist Geschmackssache. Wenn ihr das gut findet, habt ihr einfach einen schlechten Geschmack. Aber es ist Geschmackssache. Ist okay.
Andi, möchtest du das vielleicht mal gucken und uns erzählen? Nein, auch nicht.
Du, ich habe da, glaube ich, häufig genug mal meiner Zukünftigen über die Schulter geschaut und mir gedacht, oh mein Güte, die guckt aber auch wirklich jeden Rotz. Also das war jetzt nichts, wo ich dachte, oh, das klingt ja spannend. Zeitreise also, und Liebesgeschichte.
Auch so, oder?
Ja, also da haben mir, glaube ich, so jeweils eine Viertelstunde hier, eine Viertelstunde da gereicht, um zu merken, ja, kann man machen, ist ja auch relativ wertig produziert, aber
ja.
Muss man jetzt nicht unbedingt gucken, ne?
Also ich bin der Meinung, man hätte diese Story, wenn man die ein bisschen runtergedampft hätte und nicht so 1:1 verfilmt hätte, hätte man ordentlich verfilmen können. Man hätte da eine ordentliche Story draus machen können, die man ertragen kann. Aber also ich verstehe nicht, warum man da jeden Scheiß mit reinnimmt, diese Belehrungen immer, dass ich immer über jede Pflanze irgendwas erzählt kriegen muss, dann philosophiert sie da in ihrem Steinkreis über so eine blaue Blume, wo sie sich überlegt, ob das vielleicht Vergissmeinnicht sei, wo ich mir denke so, Mädchen, du interessierst dich für Heilpflanzen oder kennst Vergissmeinnicht nicht? Willst du mich verarschen?
Oh, ja. Leichte Logiklücken.
Ja, genau, so ganz leichte. Also es ist nicht erträglich. Es ist für mich persönlich nicht erträglich.
Ja. Ah, okay.
Na also gut. Also Stefan, du brauchst das nicht schauen.
Nee, ja, eh nicht.
Ja, wir hatten gerade auch noch eine Serie abgebrochen. Nur mal ganz kurz, auch wenn ich hier die Schnittmarken jetzt nicht kaputt machen
will.
Kein Formular und kein Fax zur Hand habe. Und zwar die Serie Ein guter Mensch ist eine türkische Serie, die, glaube ich, bei IMDb 9,1 hat. Ich glaube, die hat sogar einen Oscar oder einen Emmy gewonnen als beste ausländische Serie. Handelt von einem alten Richter, der inzwischen pensioniert ist und der langsam an Demenz erkrankt und vergesslich wird und der irgendwie kurz bevor er denn dieser Krankheit anheimfällt, sich nochmal die Leute vornehmen will, die er nicht verurteilt gekriegt hat und sie der Gerechtigkeit zuführen will. Also Revenge-Klassiker. Aber das Ganze scheiterte bei mir zum einen an der sehr getragenen Geschwindigkeit und vor allem daran, dass dieser Hauptdarsteller aussieht wie Horst Schlemmer. Also es ist so ein 65-jähriger Mann, so
hoppere
Statur und so einen richtig voluminösen, grauen Schnurrbart, wo ich dann dachte, nee, komm, anderthalb Folgen hat's gereicht, aber nee, lass mal sein. Und dann sind wir zu This Is Us gekommen.
Aber 9,1 ist halt schon heftig, gell? Also
ja, ne?
Das ist uns nicht so wenig Leute wie bei denen, die ich vorhin gesagt habe. Vorhin, das waren nämlich immer so vierstellige Zahlen, das ist hier schon eine saubere fünfstellige Zahl von Leuten, die das bewertet haben und es ist 9,1, also es kann fast nicht so schlecht sein. Das muss wo war das? Bei Netflix?
Ich glaube, ich muss die war bei Amazon Prime.
Okay, muss ich direkt mal schauen.
Genau. Und diese Sendung gefiel 97% der Nutzer, sagt Google. Also sie kann eigentlich nur gut sein, aber irgendwie so die Erzählgeschwindigkeit ist dann doch so ein bisschen anders und sind nicht so wirklich reingekommen.
Kann man das vielleicht auf anderthalbfach gucken? Ich habe ja bei Primetime habe ich auch erst die Geschwindigkeit hoch, das hat mich aber zu sehr verwirrt. Und dann hatte ich mal so auf
Polnisch nicht ordentlich, da versteht man nichts mehr.
Ja, gut, ich habe es ja auf Deutsch geguckt. Aber ich habe dann immer, wenn klar war, was jetzt in der nächsten Szene passieren würde, habe ich immer skip. So, okay, jetzt passiert wieder irgendwas anderes. Alles klar, nochmal 10 Sekunden vor. Tschak, 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 tschak. Das war nicht
aussagen. Ja, hätte ich auch so machen sollen.
Ja. Okay, ein guter Mensch vielleicht. Christoph, du kannst ja mal reingucken und
ich schaue auf jeden Fall rein.
Nochmal erzählen.
Genau. Ich wollte noch sagen, was ich jetzt stattdessen schaue, statt Outlander.
Ja.
Ich glaube, das habe ich auch reingeschrieben, oder?
Ja. Nee.
Eine Sache, die ich nämlich jetzt schaue und eine, die ich nicht schaue, die ich aber empfehlen möchte. Und zwar, ich habe gestern festgestellt, dass eine Serie, wo ich schon seit langer Zeit darauf warte, dass die endlich verfügbar wird in den Streaming-Portalen, die mir zur Verfügung stehen, weil ich sie endlich schauen will, weil ich sie hart abgefeiert habe, als sie im Fernsehen lief und sie dann sehr schnell, ich glaube am Anfang der zweiten Staffel, ins Tiefnachtprogramm abgesetzt wurde und dann nach 2 Folgen abgesetzt wurde. Und zwar handelt es sich um Empire, Musikserie, also eine Serie aus dem Musikbusiness,
die hast du schon mal von erzählt, gell?
Genau, die ich schon mehrmals abgefeiert habe. So, also wirklich die erste Staffel fand ich fantastisch. Wie die zweite jetzt weitergeht und wie die dritte ist, keine Ahnung. Ich werde es bald, noch nicht so bald wissen, aber ich werde es früher oder später wissen, denn sie ist jetzt bei Netflix. Bei Disney Plus. Also wenn ihr Disney Plus habt, schaut Empire, bevor sie wieder rausgenommen wird oder ins Nachtprogramm. Ach nee, gibt's bei Disney Plus. Also ist eine die erste Staffel war einfach fantastisch und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich glaube, es wird ein bisschen soapig, es zeichnet sich so ab, aber ja, sei es drum. Okay. Dass es noch ein bisschen dauert, bis ich sie schaue, liegt daran, dass die Theresa dann vorgeschlagen hat, was wir weiterschauen und sie hat gesagt, sie würde gerne mal Sons of Anarchy schauen, was mich ein bisschen gewundert hat, weil es jetzt nicht so die typische Frauenserie ist. So statt Outlander, lass uns lieber Sons of Anarchy schauen. So zu ihrem Ehemann gesagt, du hast Outlander vorgeschlagen, ich schlage jetzt Sons of Anarchy vor. Also Motorrad-Rocker-Gang-Serie mit 7 Staffeln, 10 Folgen. Mal gucken, wie schnell wir da durch sind. Könnte ein bisschen dauern. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 5 Folgen geschaut oder sowas. Es schaut sich schon recht flott, aber wir sind uns sehr uneinig über die Rolle, die von Peggy Bundy gespielt wird. Die ich toll finde und auch attraktiv und meine Frau findet sie sehr unsympathisch und sehr unattraktiv. Aber gut. Das Problem ist, der Hauptdarsteller, also dieser jugendliche Rocker, was heißt jugendlich, der ist auch 30 oder 35 oder so. Ich finde, der sieht,
jugendlich. Was für uns halt so jugendlich.
Das ist halt jugendlich, gell?
Ja,
so junger das Kuriose. Bengel.
Ja, ist aber wirklich so. Das Kuriose ist nämlich, ich finde, der sieht genauso aus wie unser Nachbarsjunge, der ein jetzt bald Drittklässler ist. Und der sieht genauso aus wie der, nur mit Bart. Ja, mal gucken, ob ich das irgendwann rausbringe. Ich werde unsere Nachbarin auch mal fragen, ob sie Sons of Anarchy gesehen hat, ob ihr das auch so gegangen ist, dass sie ihren Sohn darin gesehen hat. Naja, mal gucken.
Okay. Jetzt war ich eben bei Empire so froh, dass ich die Überleitung von alleine schreiben würden, aber jetzt hast du noch was dazwischen geschrieben. Trotzdem muss ich jetzt einfach direkt zum Jazzwitz der Woche überleiten. Du hast vorhin gesagt, du hättest noch keinen. Hast du mittlerweile einen?
Doch, doch. Ich habe einen, der richtet sich diesmal nicht an Jazzmusiker, sondern eher an eine Musikergattung. Und zwar, warum ist die Pause beim Jazzkonzert auf 20 Minuten begrenzt? Damit man den Schlagzeuger nicht neu anlernen muss.
Okay. Ja.
Ja, ihr merkt, mir gehen die Jazzwitze jetzt langsam aus. Ein paar habe ich noch, aber es wird langsam dünn. Mal gucken.
Ja, aber wir haben bisher immer noch kein negatives Feedback, also wird es weiter. Ja. Oder Andi, du als...
Nee, ich finde es gut. Mach mal weiter. Ich finde es richtig gut.
Gut.
Jetzt fehlen mir die Kapitelmarken. Ah, hier sind wir wieder. Ich bin wieder voll da. wie du vielleicht auch, Christoph. Du wolltest nämlich ein bisschen was über deinen, wollte ich jetzt sagen, über einen Kindergeburtstag erzählen.
Oh je.
Was ist passiert? Ein bisschen, war so schlimm?
Ein bisschen ranten. ja. mein Sohn sollte letztes Wochenende zu einem Kindergeburtstag, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich weiß ja nicht, wer diesen Podcast hier hört, aber es ist...
The names have been changed to protect the innocent.
Also, wir haben ja schon noch Corona, gell? Also, glaube ich. Also wir hier schon. Wir haben so 70er-Inzidenz oder so. Und der Kindergeburtstag sollte in so einem Freiluft-Abenteuerspielplatz stattfinden, den man so mieten kann, wo dann eben nur die eine Gruppe da ist und so. Also eigentlich tolle Sache. Und das Dumme war, dass letzten Freitag ziemlich schlechtes Wetter angesagt war. Und deswegen hat mich die Mutter des Geburtstagskinds einen Tag vorher angerufen. Ja, wir haben das geändert, weil das Wetter so schlecht ist. Der Geburtstag findet morgen in einem Indoor-Spielplatz hier zwei Orte weiter statt. Und war mir auch bekannt, der Indoor-Spielplatz. Also nicht der Indoor-Spielplatz, sondern die Location, weil es früher eine Tennishalle war, in der ich zufällig auch Tennis gespielt habe, weil es nämlich mein Heimatort ist. Und dachte, okay, ja, kenne ich. Ja, alles klar, bringe ich den Lutzes vorbei. Gut, und dann kommen wir am nächsten Tag, so 5 Minuten zu früh, dort an. Und es ist halt diese Tennishalle und es stehen irgendwie 20, 25 Autos davor und drin ohrenbetäubend laut, Kindergebrüll. Ich weiß nicht, wie viele Kinder, 100 Kinder, 150 Kinder, keine Ahnung.
Ach,
ey. Erwachsene, keine Masken, nichts. Ich hatte auch vorher gefragt, so, ja, wie ist denn das, müssen wir den Lutzes da testen vorher? Und dann meinte sie so, ja, nee, das ist nur ein Kindergeburtstag da. Und ich komme halt hin und sage, ja, irgendwie komisch hier, bin ich an der falschen Location und so. Und dann kamen die halt auch kurz drauf, die anderen, also ich war offensichtlich an der richtigen Location, und habe ich ihm gesagt so, hallo, das ist voll da drin. Und es gehen dauernd Leute rein. Also es kamen dauernd noch Leute, die reingingen. Und die auch nicht getestet wurden und nichts, gell? Und dann hat sie gesagt, ja, die haben gesagt, es ist der einzige Kindergeburtstag, vielleicht haben die damit gemeint, dass eben der einzige Kindergeburtstag und nicht die einzigen Leute, ne? Und ich habe gesagt so, ja, und jetzt? Ja, wussten dann auch nicht, wie sie umdisponieren sollen. Und ich habe dann eben meinen Sohn gefragt, habe gesagt, also hier, wie machen wir das jetzt? Willst du da reingehen? Und er ist sofort in Tränen ausgebrochen. Die Situation richtig eingeschätzt, muss man sagen. Und hat gesagt, nee, da geht auf keinen Fall rein. Ja, wo man auch merkt, eben unsere Kinder, die haben halt jetzt diese Corona-Sache, das ist halt...
Die haben es richtig verstanden, gell?
Ach, ja, das ist halt
viele Erwachsene.
Deren Erinnerungshorizont geht halt nicht vor Corona. Das ist für die normal, dass man Abstand hält und dass man genau solche Situationen meidet. Ja, also es war für den völlig absurd, in so eine Halle reinzugehen, in so eine Situation. Ja, also, weil der ist 6 Jahre alt, der kennt nichts anderes, als von Leuten Abstand zu halten und solche Situationen zu meiden. Und so, nee, da geht er natürlich nicht rein. Ja, also, ja, nee. Und dann habe ich ihn wieder mit nach Hause genommen. Ja? Aber ich habe mir auch gedacht so, wie kommt man auf die Idee, überhaupt da reinzugehen? Also, das war mir auch die ganzen einzelnen Leute, die vorher reingehen. Ich meine, klar, wenn du einen Kindergeburtstag veranstaltest und eben da, ja, die war irgendwie pot-committed, muss man schon sagen, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich hätte es nicht gemacht, aber ich verstehe durchaus, dass ihr nicht mehr alles abgeblasen hat, weil es drohten die Gewitterwolken schon, also es kam schlechtes Wetter. Ich weiß nicht, was ich da, ja, keine Ahnung, was man da sinnvoll macht. Aber eigentlich kann man da nicht reingehen. Und diese ganzen Leute, die da einzeln reingehen, die verstehe ich halt noch zweimal nicht. Also, manchmal denkt man sich schon so, really? Also, ja. Wo ich mir auch,
okay, krass.
Wo ich da auch mit einer anderen Mutter, die ihr Kind gebracht hat, haben wir dann noch gesprochen und die hat gesagt, ja, der Söder hat ja hier die Testpflicht für genau diese Altersgruppe jetzt erstmal ausgenommen. Die sind ja ab übernächster Woche sind die ja eh in der Schule und da kriegen die einen Schülerausweis und der besagt, dass sie irgendwie zweimal in der Woche getestet werden. aber weil sie halt jetzt in die Gruppe, in der Gruppe sind, wo sie eben noch nicht eben so in öffentlichen, in so einem offiziellen Testsystem sind, aber eben auch nicht mehr in der Gruppe, wo sie aus allem rausfallen, weil sie ja unter sechs sind, eben so eine Zwischengruppe, hat der Söder eben für die praktisch noch so eine Schonfrist jetzt bis zum Schulanfang, wo ich mir dachte so, ja, das mag ja sein, dass er das gemacht hat, aber trotzdem ist es keine gute Idee, da jetzt reinzugehen, ja, so, nur weil Söder es erlaubt hat, begeben wir genau. uns doch nicht in so eine Gefahr, was soll denn das?
Du darfst es, aber es ist halt trotzdem blöd.
Ja, genau. Also,
ja, oh Mann.
Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt mal ernsthaft, also.
Nee.
Ja, da fällt mir gerade ein,
vollziehbar.
Das letzte Mal, als ich in so einem Indoor-Spielplatz war, als man das noch durfte, das war bei dir um die Ecke, Andi.
Aha.
Ja.
Ach ja.
Da sind wir auf dem Weg an die Nordsee gewesen, im Ende Februar 2020, kurz bevor alles zugemacht wurde, haben wir noch eine Woche Urlaub an der Nordsee gemacht und haben, damit die Fahrt nicht so lang ist, Station gemacht. Und das war kurz hinter Hannover, glaube ich, bei so einem Indoor-Spielplatz. Und ja, das war das letzte Mal, dass ich sowas von innen gesehen habe. Da habe ich dir auch geschrieben, oder? Da
kenne ich mich jetzt nicht so gut aus.
Nee, da, gehst du nicht öfter
da war wahrscheinlich,
so?
Nee. War wahrscheinlich schon große Panik, weil die Inzidenz schon irgendwie 11 war oder so, oder?
Ich glaube, da gab es noch keine Inzidenzen.
Und jetzt ist er halt 77 und die Leute sind ganz entspannt und gehen. Genau.
82 bei uns schon seit einer Woche.
Oh Mann, irre.
Fürchterlich.
Ja, ist nicht nachvollziehbar, ne? Oder auch wie beiläufig man heutzutage, man nimmt die Zahlen ja fast gar nicht mehr wahr. Ne, liest man halt 8000 Neuinfektionen, ja, 10 weitere Tote. Ja, waren halt 10 Tote. Puff, aber man stumpft dann irgendwie ja doch heftig ab, ne? Vor allem spätestens dann, wenn man geimpft ist und man so denkt, ja, hier, ich bin ja aus der Nummer jetzt so gut es geht raus.
Vermeintlich, ja.
Ja.
Ja, Erik hat einen schönen Comic heute geteilt bei Facebook mit so einem, oder was, Erik? Ich glaube. Mit so einem Bademeister am Meer, wo draußen vor der Küste ein Hai schwimmt, ganz offensichtlich. Und er sagt so zu der Masse von Leuten, ja, so, jetzt ist es Zeit, die Kinder wieder ins Wasser zu bringen. Nur 1% der Kinder wird gegessen werden, also wird gefressen werden von dem Hai. Und das, ja, das drückt halt genau das aus, was halt jetzt der Schulanfang mit sich bringt. Also, ja, klar, es sind nur wenige Kinder betroffen, aber wenn sie betroffen sind, ist es halt auch schlecht, gell?
Ja, bei uns in Hessen geht ja jetzt heute die Schule wieder los.
Ja.
Gehen sie jetzt alle wieder.
2 Wochen. Ja.
Ja, bei uns sind sie ja wenigstens so rigoros, dass in der ersten Woche nach den Ferien jetzt wirklich jeden Tag getestet wird. Und es ist dann auch so, wenn ein Kind in den Oberstufen dann positiv oder ein Jugendlicher in den Oberstufen positiv ist, dann muss die ganze Kohorte zu Hause bleiben. Und ich dachte jetzt, ach Mensch, die ganze Klasse, bis ich dann gedacht habe, nee, eine Kohorte ist ja dann quasi die ganze Jahrgangsstufe, weil die ja teilweise ihre Kurse im wilden Wechsel miteinander haben. Es gibt ja keine festen Klassen. Wo ich dann dachte, gut, da muss nur einer krank sein, dann heißt es erstmal 2 Wochen lang alle nach Hause. Aber ich finde es grundsätzlich erstmal gut.
Das ist gut, aber stell dir mal vor, du hast dann so eine gemischte Schule mit Lehrern, die irgendwie 5., 6. Klasse dann vor Ort machen müssen. Dann müssen sie 2 Stunden irgendwie Leistungskurs geben, online, von der Schule aus, wo das Internet ja, wie wir wissen, hervorragend sein könnte, wenn der Ausbau vorangegangen wäre. Aber es ist jetzt neu mit diesem Corona und dem von zu Hause und Internet und so.
Ja, ist ja Neuland. Also,
anderthalb Jahre.
Breitbandausbau, Mensch.
Schaffen wir nicht.
Im Juli was von gehört.
Mann, echt.
Ach ja.
Ja, komm, lass uns über schönere Sachen reden. Andreas, du hast noch ein Kapitel mitgebracht. Meine Autokorrektur hat Kamerakran draus gemacht, aber ich glaube, du möchtest über Kamerasachen reden.
Ja, genau. Also ich hatte gedacht, wenn ich noch ein Thema mit einbringen könnte, dann wäre das wahrscheinlich so momentan so meine Kompetenz, die ich mit einbringen könnte. Ich habe 2 Kameras, mit denen ich meine Radtouren vor allem vorrangig so filme, die beide so ein bisschen von normalen...
Geht um Filmkameras, oder was?
Ja, so um, ja, Filmkameras im Sinne von, genau, man macht damit Videos. Also zum einen ist es eine 360-Grad-Kamera von GoPro. Ah, cool. Mit der kann man, wie der Name schon sagt, 360 Grad fotografieren. Kann man sich erstmal nichts von vorstellen. Das ist eine Kamera, die hat auf beiden Seiten jeweils eine Linse. Und wenn ich was filmen will, kann ich die einfach irgendwo hinhalten, nehme dann eine Minute Film auf und irgendwann dann zu Hause kann ich dann entscheiden, in welche Richtung denn die Kamera jetzt gerade gucken soll. Das ist natürlich schon sehr spannend. Oder ich kann natürlich auch so ein richtiges 360-Grad-Video machen, quasi ein bewegtes Google Street View-Bild. Das ist eigentlich schon ganz spannend, aber eigentlich noch besser finde ich die Kamera, die ich mir jetzt vor 3-4 Wochen gekauft habe. Und zwar ist das eine von Insta360, die Go 2. Die gibt's wohl jetzt schon ein halbes Jahr. Und die hat mich dadurch begeistert, die ist wirklich so groß wie ein USB-Stick. Also die so ungefähr so groß wie ein Daumen. Das Coole ist, die ist magnetisch. Die kann man quasi überall hinpappen. Ist natürlich schön, wenn man bei Radtouren unterwegs ist. Hast du irgendwo einen Laternenmast oder so, machst da schnell die Kamera dran, drückst auf Aufnahme, fährst da mal ganz schnittig dran vorbei. Und hast dann so eine schöne Aufnahme. Und das Coole ist, da gibt's beispielsweise auch so ein bisschen Zubehör, das wird mitgeliefert, beispielsweise einem Magnet Halsband. Das heißt, du hast einen großen Magneten am Halsband. Das ist
schon fast nach Fetisch, aber erzähl weiter.
Das legst du dir um und machst dann diesen Magneten quasi unter dein T-Shirt und kannst damit dann die Kamera jederzeit an dein T-Shirt dran pappen und von da aus dann so in deiner Ego-Perspektive aufnehmen. Und die Kamera ist sehr, sehr vielseitig, weil man damit jederzeit wirklich sehr coole Aufnahmen machen kann. Und da musste ich dann an euch denken, weil ich gerade jetzt auch ein Video von einem meiner Lieblings-YouTuber gesehen habe, der auch so viel mit Kameras macht. Der hatte jetzt ein halbes Jahr im Einsatz gehabt und er sagt, gerade so als junger Vater möchte er keine andere Kamera mehr haben, weil du kannst die ja, wie gesagt, als Magnet einfach so ans T-Shirt machen und wenn du da mit deinen Kindern am Spielplatz spielst, dann hast du beide Hände frei und kannst es trotzdem filmen. Ne, also gerade wenn man so diese Sachen machen will, dann hast du nicht immer so dieses, ja, ich habe hier das Handy vor der Nase und filme jetzt mein Kind, sondern du machst dir das entweder an dein T-Shirt dran oder es gibt für eine Schirmmütze, gibt's noch so einen Aufsteckbügel, dass du das dann oben an der Schirmmütze dran hast. Das heißt, du hast die ganze Zeit die Hände frei, kannst irgendwas machen und nimmst das Ganze dann auf. Und das finde ich echt eine ziemlich coole Sache.
Okay, das klingt ja nicht schlecht. Ich mache so selten Videos von meinen Kindern. Deswegen ist das so eher Foto, aber das ist natürlich schon gut. Das Problem ist nur, wenn ich die Kamera jetzt mir quasi ans T-Shirt klippe und dann filme, dann muss ich das ja irgendwie nachbearbeiten mindestens, oder? Wie machst du das?
Genau,
ein Rechner oder Handy oder?
Das geht entweder am Rechner oder auch am Handy und du hast die Möglichkeit, einmal so ein ganz normales Videobild zu machen, das du quasi nicht nachbearbeiten musst, also genauso quasi wie auf dem Smartphone, dass du dann einfach per USB auf deinen Rechner ziehst und weiter bearbeitest. Aber bei denen, die hatten auch so einen Pro-Video-Modus und da hast du dann quasi so eine Art, so eine Art Fischauge, von dem du dann letztlich dann sagst, welchen Bereich du dann davon im Bild haben willst. Also so ansatzweise so ein bisschen wie bei der 360-Grad-Kamera, aber nicht ganz. Also wenn du jetzt also
nur 180 halt, Grad nach vorne quasi.
Ja, genau. Also ich kenn's vom Radfahren. Wenn ich das Ding am T-Shirt habe und so leicht vornübergebeugt Fahrrad fahre, kann ich in der Nachbearbeitung sagen, so, ich will jetzt von dem nicht den direkten Blick nach unten von der Kamera, sondern schon so ein bisschen weiter nach oben. Also kannst das so ein bisschen fein justieren. Mhm. Und man kann das mit der App auch gut bearbeiten eigentlich.
Und der zieht das dann wieder glatt? Also, weil ein Fischauge ist ja da irgendwie die Ränder rund. Boah, genau. Ich gucke jeden Tag deine Videos und ich kann nicht sagen, ob die Ränder rund sind. Das ist ja schon irgendwie
Also, ob die Ränder rund sind.
Naja, ob du auf Instagram, also wenn ich mir vorstelle, das ist so ein Fischauge und da ist natürlich zu den Rändern hin, ist die Verzerrung ja viel stärker als jetzt in der Mitte. Und du hast eben gesagt, dass du eben den oberen Teil nimmst, damit du eben diesen nach vorne Schauteil hast. Hm. Und da müsste die Verzerrung ja deutlich stärker sein als beim nach unten gucken.
Also das rechnet er eigentlich relativ gut raus.
Das war eben die Frage, ob das rausgerechnet wird.
Das Coole an der Kamera ist auch, die hat quasi nicht so ein, wie wir es kennen, so ein 1080p Bildschirm, also diese 1920x1080, sondern die hat einen Sensor, der nimmt 2800x2800 Punkte auf. Das heißt, in der Nachbearbeitung kannst du dann für dich entscheiden, will ich das Bild jetzt quer oder hochkant? Oder will ich es vielleicht auch 1:1 für Instagram? Und kannst es dann je nachdem dann eben auch bearbeiten, wie du es denn gerade brauchst. Kannst daraus dann eine Instagram-Story machen oder sagst, okay, ich möchte es als normales Fernsehbild haben und sage dann ganz normales 16:9 Format. Und da kannst du auch wieder sagen, soll es jetzt wirklich Ultraweitwinkel sein, soll es ein lineares Bild sein, soll es so ein bisschen näher dran sein. Also da wird das dann alles schon ganz schön rausgerechnet. Und zeigt sich so im alltäglichen Einsatz, dass es wirklich cool ist. Ne? Zum einen so bei Radtouren habe ich es immer am Trikot dran. Das heißt, ne, wenn ich mal irgendwo eine coole Stelle habe, nehme ich sie kurz ab, drücke auf Aufnahme, halte dann auf die Stelle, die ich filmen will und lasse es danach dann ganz einfach wieder am Magneten einklippen. Das ist schon
okay, sehr, das sehr heißt, praktisch. Es ist nicht so, dass du die ganze Tour filmst und dir dann irgendwie die 20 Sekunden raussuchst, die du haben willst, sondern so, oh, jetzt ist schön, im Zweifelsfall fährst du dann nochmal zurück und.
Weil es sollen ja auch Filme sein, die andere Leute gerne angucken. Ne? Und es ist ja sehr langweilig, habe ich so festgestellt, wenn ich mir angucke, jemand, der wirklich so diese Kamera auf dem Lenker hat und dann so 2 Minuten irgendwo lang fährt, das ist ja. Wir haben ja ein ganz anderes visuelles Bild. Wir wollen ja immer möglichst kurze Schnitte, schnelle Einstellungen, dann hier so ein Establishing-Shot, so eine Landschaftsaufnahme, dann so ein paar Detailaufnahmen oder so. Also so 5 Minuten lang irgendwie was filmen, das ist nicht so meins. Mhm. Sondern wirklich immer dann, wenn ich sehe, ach Mensch, hier, guck, da springt gerade ein Reh im Feld, dann nimmst du die Kamera ab, dip, oder fährst hier gerade an der Windmühle vorbei, kannst dann so auf die Windmühle halten. Solche Sachen.
Wie ist es mit Stabilisierung?
Die ist einwandfrei. Also du kannst die in der Hand halten und kreuz und quer schütteln. Du siehst auf dem Bild nichts. Also krass. Da war ich auch sehr, sehr begeistert von.
Passiert das hardwaremäßig in der Kamera oder rechnet das die Software dann? Und
genau, hält ja, der hat ja den Vorteil, wie gesagt, diese 2800 Pixel und du brauchst ja letztlich im schlimmsten Fall 1920 Pixel.
Ja.
Und da hast du natürlich zu jeder Seite immer noch genug Freiraum, dass er dann letztlich im Prozessor der Kamera dann letztlich dann diese Wackelbewegung rausrechnen kann. Und das macht er wirklich einwandfrei. Also ich habe da teilweise so Timelapse-Aufnahmen, sage ich mal, auf dem Fahrrad, dass ich dann wirklich so 5 Minuten aufnehme und das dann so innerhalb von 10 Sekunden abspielen lasse und das sieht alles butterweich aus.
Ja, geil. Wie gut. Zeit kostet dich das? Also du schneidest es am PC dann am Schluss?
Genau, richtig. Da greife ich dann auch, Robert hatte das mal gesagt, dass er da auch DaVinci Resolve für nimmt. Ich weiß nicht, ob du das auch benutzt. Nee, ne? Ja, ich glaube, er war das hauptsächlich. Nichts.
Der Robert macht da viel mehr mit, ja.
Stimmt, genau. Ja. Und das benutze ich halt auch. Und das Problem ist dann natürlich immer, du musst dann immer so diesen Zwischenschritt gehen. Du nimmst was auf, musst dann aber in der App oder auf dem Desktop-Programm erstmal entscheiden, welchen Blickwinkel du haben willst, um daraus dann letztlich den Film zu machen, den du dann im Videoschnittprogramm weiter bearbeitest. Und bei so normalen Kameras hast du ja halt, du nimmst was auf, ziehst es dann per USB direkt, vielleicht sogar direkt ins Videoschnittprogramm. Hier musst du dann, sei das jetzt bei der Kamera oder auch bei der 360 Grad, musst du ja auch erst immer wieder sagen, so, das ist das 360 Grad Bild und ich möchte gern, dass die Kamera in Sekunde 1 da ist und in Sekunde 5 dann in die Richtung schwenkt, damit ich dann letztlich das 16:9 Bild habe, das ich dann im Videoschnittprogramm weiter bearbeiten kann. Ein bisschen mehr Aufwand, aber ich finde, es lohnt sich.
Okay. Ich würde mir die Arbeit nicht machen, aber ich finde es trotzdem cool, wenn sich da jemand die Mühe macht, wie du. Das echt, wie viel Zeit kostet ich das?
Also, ich sag mal, so eine Radtour von 3 Stunden, da habe ich dann vielleicht so 1 Stunde noch die Nachbearbeitung plus nochmal so 1,5-2 Stunden das Video zusammenschneiden. Also 1 Stunde, um die ganzen Clips zu sichten, zu gucken, welche Stücke brauche ich denn aus diesem Filmclip jetzt tatsächlich, welche sollen dann weiterverwendet werden im Videoschnittprogramm und welche Perspektive möchte ich da einnehmen, das dann bearbeiten und dann im Videoschnittprogramm dann nochmal so je nachdem 2 bis 3 Stunden.
Und mit wie lang ist das ganze Video?
Das wird dann so ungefähr 10 Minuten lang.
Okay. Und das kann man auf deinem YouTube-Kanal. Jetzt kannst du ihn schamlos pluggen.
Ja, genau, richtig. Ich habe nämlich vor kurzem meinen YouTube-Kanal Fahrradkram gestartet. Passend zum Blog Fahrradkram, passend zum Instagram-Kanal Fahrradkram, also alles Fahrradkram. Ich habe immer gedacht, also letztes Jahr im August habe ich überlegt, sowas zu machen, und irgendwie bin ich jetzt dann dazu gekommen, ey, wenn du wartest, bis wirklich alles perfekt ist, dann fängst du nie an. Hab da jetzt einfach mal ein paar Schüsse gemacht, da sind jetzt 2 Videos oder 3 Videos auch schon online, und da sollen jetzt zukünftig immer mehr wieder dazukommen, weil ich einfach so für mich so diesen Anspruch habe, beim Radfahren vielleicht auch mal was Neues zu sehen. Normalerweise fahre ich immer hier so meinen Stiefel, die Strecken, die ich hier so kenne. Und ich habe mir gedacht, ne, wenn ich mich selber so ein bisschen herausfordere und sage, hier, ich will den Leuten ja auch ein bisschen was Neues zeigen, dass ich dann mit dem Fahrrad dann mal oder mit dem Auto irgendwo hinfahre, das Fahrrad mitnehme, da dann neue Strecken erkunde und da mal so ein bisschen zeige, was es da so alles zu entdecken gibt. Und da bin ich gerade dabei. Nächste Woche geht's nach Mecklenburg-Vorpommern an die Müritz. Da werden wir auch ein paar Radtouren machen. Die werden dann auch ordentlich videografisch verwurstet.
Okay. Und du sprichst auch immer dazu, gell?
Genau, richtig. Da habe ich gerade just heute habe ich ein neues Aufnahmegerät gekriegt, das ich dann immer dabei haben kann mit einem kleinen Mikrofon. Und ich hoffe, dass ich dann auch den Fahrtwind dann besser in den Griff kriege als mit den normalen Kameras. Weil das, was die Kameras so an Ton aufnehmen, ist zwar schon okay, aber gerade so beim Radfahren hat man ja doch immer viel mit Wind zu kämpfen. Und wenn dann Gegenwind ist, dann verstehst du kein Wort mehr.
Und das ist ein Richtmikrofon oder wie funktioniert das jetzt, das neue Gerät?
Nee, das ist sieht ungefähr so aus wie dieses Ladecase für die Apple AirPods. Auch so von der Größe her, das klemmt man sich dann einfach an den Gürtel oder ich klemm's mir an den Pulsgurt. Und dann hast du so ein ganz kleines Lavalier-Mikrofon, das du dir einfach anklemmst, so wie man es aus dem Fernsehen halt auch kennt, dass du da so ein kleines Ding am Kragen hast. Muss ich jetzt mal ausprobieren, ob ich da jetzt noch so einen extra Windschutz brauche oder ob ich da so den normalen Popschutz habe. Und dann wird einfach, je nachdem, wie lang die Radtour ist, dann 4-5 Stunden aufgenommen. Und das Coole ist, dass die Videoschnittprogramme dann tatsächlich so klug sind, dass sie das dann zusammenbasteln können. Also die nehmen dann von der Kamera den Film und hören dann den Ton, der bei der Kamera aufgenommen wurde, und können das dann abgleichen, was wurde denn auf dem Aufnahmegerät aufgenommen, und können da dann quasi den Ton ersetzen durch die gute Qualität. Das ist natürlich eine Riesenersparnis, dass man das nicht mehr alles händisch machen muss.
Könntest du jetzt noch einen Bart wachsen lassen, dann kannst du das Mikrofon sogar direkt an den Mund kleben.
Ja, der Bart, der wächst gerade wieder nach. Da gab es so einen kleinen Unfall.
Ich muss mich auch mal wieder rasieren. Gut, dass du mich erinnerst.
Ja. Wieso? Was hast du gemacht?
Ja, normalerweise trimme ich ja meinen Bart immer so ein bisschen, dass der aussieht wie so ein 5-6-7-Tage-Bart. Und jetzt hatte ich einmal das Problem, dass ich an einer Stelle ein bisschen ungenau gewesen bin und wollte da ein bisschen nachtrimmen. Dummerweise hat sich da der Trimmer verstellt und war dann auf ganz kurz. Und das habe ich dann erst gemerkt, nachdem die Hälfte vom quasi Schnurrbart schon weg war. Und dann dachte ich, ja, nee, so sieht's ja jetzt auch doof aus. Jetzt musst du wohl einmal komplett Rasur machen und dann muss er langsam wieder wachsen. Naja, sowas passiert einem hoffentlich auch nur einmal.
Ja, ist aber ein guter Scherz.
Ja, genau.
Ich hab zu der Zeit, glaube ich, als Christoph und ich uns kennengelernt haben, mir immer die Haare mit so einem Langhaarschneider geschnitten, beziehungsweise schneiden lassen, und meine damalige Freundin hat das dann irgendwann auch einmal gemacht. Und irgendwie war kein Aufsatz drauf und sie setzt halt hinten an und zieht so, weiß nicht, 5-6 Zentimeter einfach da rein.
Cool, der Mike Tyson Look. Ja,
hinten einfach so eine Bahn drin, so. Ich glaube, mein Bruder hat es dann irgendwie gerettet. Ich weiß nicht, Christoph, kannst du dich dann noch erinnern? Kannten wir uns da schon?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass ich im Tanztraining da schon öfter vor belästert wurde, sozusagen. Das sieht aber schön aus da hinten mit deiner Fahrt. Soll das so sein?
Ja. Ah ja.
Ach ja. Nee, aber dann, genau, kann man da mal gucken, wenn man mehr. Und du wolltest oder hast schon noch einen Artikel darüber geschrieben über die Kamera.
Genau, kommt der noch, Artikel gell? Ist schon fertig, der kommt dann aber erst, wenn ich tatsächlich dann auch die Videos online stellen kann. Und da ich heute erst mein Mikrofon gekriegt habe, mit dem ich dann den guten Ton habe, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich so Reviews mache. Also ich wollte die so mehrere Teile machen, einmal die Technik vorstellen, einmal das Zubehör, das man zu den Kameras kaufen kann und dann so, wie sie in der vor allem Fahrradpraxis dann genutzt werden können, was man da für Perspektiven mitmachen kann, wie man sie handhaben kann und so weiter. Okay. Also da kommt noch ein bisschen was, da ist was in der Pipeline.
Sehr gut. Du hast gerade erzählt, dass du nächste Woche in Urlaub fährst. Christoph, wir sind ja also...
Ja, vor allem an die Müritz.
Ja.
Ja, der Bob ist doch gerade an der Müritz, oder?
Ja, ach, guck. Also irgendwo da, ja, muss man Ausschau halten. Vielleicht triffst du ihn, was sehr lustig wäre.
Allerdings.
Ist ja nur der größte See Deutschlands. Könnte ja schwierig werden, aber.
Ja, es ist ja beliebig unwahrscheinlich und deswegen ja könnte es ja doch passieren. Ja,
genau,
ihr habt euch schon mal getroffen, oder?
Genau, richtig. Ich mein, er war mal irgendwie in Hannover. Dienstlich in Hannover und dann haben wir uns mal beim Dönermann getroffen und haben
wo man sich halt so trifft als Podcaster.
Genau. Gegenüber vom Kino, genau, richtig.
Ja, sehr gut. Ja, Christoph, du warst im Urlaub und wir sind ja einander fast entgegengekommen. Als wir losgefahren seid ihr ja quasi nach Hause gefahren und
ja, da waren wir schon wieder in Dormagen, als ihr da vorbeigefahren seid, wo wir waren. Wir waren in der Grafschaft Bentheim. Das ist gehört das zu Rheinland-Pfalz? Ich glaube, das gehört zu Rheinland-Pfalz. Und gerade noch, ja. Und zwar, wenn man sich die Deutschlandkarte anschaut, und zwar die Grenze zu Holland oder zu den Niederlanden, dann bildet Deutschland an einer Stelle so eine etwas eigentümliche Bucht nach Holland hinein. Und das ist die Grafschaft Bentheim oder das gehört zur Grafschaft Bentheim und da waren wir. Und da ist nicht viel los. Es ist ziemlich entspannt da.
Das ist aber schön. Rheinland-Pfalz, oder?
Nee, das ist Niedersachsen.
Nee, Niedersachsen. Habe ich Rheinland-Pfalz gesagt? Nee, Niedersachsen.
Ja, ja. Hat mich schon gewundert.
Nee, nicht Rheinland-Pfalz. Niedersachsen natürlich. Ach, für mich Bayern, es ist alles
selbst. alles, was nördlich von Frankfurt ist, ist egal.
Ja, genau.
Ja.
Nee, Niedersachsen natürlich. Und aber ich glaube, die Leute sprechen davon, dass es Westfalen ist. Das ist immer so ein bisschen verwirrend, weil man ist eigentlich in Niedersachsen, aber die sagen, das ist Westfalen. Ah, ich weiß auch nicht. Wir haben da auf einem ehemaligen Bauernhof gewohnt, der aber nicht mehr bewirtschaftet war, sondern der jetzt von einem holländischen Pärchen mit Kindern umgebaut wird zu privat zu nutzen und auch ein bisschen Ferienwohnung. Wir hatten eine Ferienwohnung im ehemaligen Schweinestall. Sehr beschaulich, sehr schön.
Wie bei mir die Bar.
Ja, genau, so ähnlich. Und an einer Stelle, und zwar im oberen Bad, wenn man länger nicht auf Klo war oder wenn man länger nicht das Wasser hat laufen lassen, da hat es sogar ein bisschen nach Schweinestall gerochen. Also man hat so einen Hauch von Schwein hat man noch so ein bisschen gerochen. Was irgendwie, wahrscheinlich ist da unter dem Gebäude eine riesige Sickergrube oder keine Ahnung, irgendwo ist da noch Gülle. Und die geht halt durch die Abwasser. Und sonst aber halt wunderschön umgebaut, ganz, ganz neu und wertig und toll gemacht. Und wir haben halt noch Ziegen und Hasen und Hühner freilaufend und aber eben alles nur als Haustiere und alles sehr angenehm. Und außenrum ist nicht viel. Also da ist halt flach und Ölproduktion, worauf ich nicht vorbereitet war ganz interessant.
Holen die Öl aus der Erde?
Ja, die holen so richtig mit so, wie man das aus den Filmen kennt, so mit wie heißen die, so Kopfnicker oder Ja-Nicker heißen die, also diese Pferdekopfpumpe, wie man sie aus Filmen kennt, aus dem Wilden Westen. Und ich weiß nicht, wie lukrativ tatsächlich. Ich glaube, die machen das auch so wie Mainzer Becken bei uns, also so Pumpen, Wasser.
Die Pumperei.
Ja, nee, Pumpen, Wasser und irgendwelche Waschmittel oder sowas in den Boden, was das Öl löst und dann pumpen sie es wieder hoch und dann haben sie irgendwie so eine Suspension, wo 5% Öl drin ist. Und das reinigen sie dann und holen das Öl da wieder raus. Und der Ölpreis ist halt so teuer, dass sich das jetzt wieder lohnt, das so zu machen. Also wir hatten damals im Studium, hatten wir uns so ein Ölfeld in Mainzer Becken angeschaut, wo sie gesagt haben, dass sie irgendwie in den 90ern das eingestellt haben, weil eben unter 10% Öl nur noch drin war. Und aber Anfang des Jahrtausends hat sich dann halt wieder gelohnt. Und deswegen hat Exxon das wieder gemacht. Ist natürlich total schwachsinnig, das, ja, völlig absurd, das zu fördern, aber also der Aufwand ist halt bescheuert, aber gut, es scheint sich zu lohnen. Ja, das gibt's da und sonst gibt's da nicht so viel. Also für mich als Bodenkundler gibt's noch einen spannenden Boden, den ich noch nie irgendwo gesehen hatte. Den kannte ich nur aus dem Lehrbuch, so ein Blaggenesch. Gibt's da tatsächlich.
Blaggenesch.
Ja, genau. Den gibt's da wirklich und sonst gibt's da wirklich nichts. Also es ist
Das lasse ich in unserer gemeinsamen Sneakpot WhatsApp-Gruppe irgendwie anders. Da hast du irgendwie jeden zweiten Abend aus irgendwelchen Restaurants gepostet, wo du die Happy Hour gerade durchtrinkst. Es war wirklich, heute das und irgendwie Kaipis und Long Island Iced Tea, so die Sachen, die ich dich jetzt noch nicht so oft habe trinken sehen, aber einen nach dem anderen tut er sich rein. Oh ja, hier ist Happy Hour, aber vielleicht schaffe ich noch zwei Drinks, bevor irgendwie 18 Uhr ist. Heute Abend schieße ich mir wieder die Lampen besonders aus. Wow, hier ist nichts, nur Schweine, ganz ruhig und Aufschlüsse, irgendwelche Boden und Öl.
Ja.
Das klingt ganz anders.
Ja, in Nordhorn muss man sagen, was die Hauptstadt der Grafschaft Bentheim ist, oder der Regierungssitz, ich blick da nicht so ganz durch, weil es gibt ja auch Bentheim, den Ort, und danach ist die Grafschaft benannt, aber die Hauptstadt ist eine andere, ist ja egal, ich blick da nicht durch. Auf jeden Fall, in Nordhorn gibt's echt nette Cafés und also hier so ein Stadtpark, wo so ein sehr, sehr schickes Café mittendrin ist, die auch so einen schönen Außenbereich haben und wo man die wirklich ordentliche Cocktails machen, muss man wirklich sagen. Also habe ich zwei ganz, ganz ordentliche Cocktails getrunken. Und dann waren wir im Beach Club, Nordhorn ist so sehr, wird auch irgendwie Klein Venedig, machen die irgendwie damit Werbung. Die haben so sehr viel so Kanäle und sowas, wo man im Tretboot rumfahren kann. Und die haben eben auch so ein Ruderclub oder Beach Club oder sowas, keine Ahnung. Außenbereich sehr schön, so mit Sand, also hast deinen Fuß in Sand und so und sitzt in irgendwelchen
Strandkörben oder was?
Genau, ich würde gerade sagen, was deine Eltern auch im Garten haben, so genau, so Strandkorb. Und ist aber eigentlich ein Hotel wohl auch dran geschlossen, haben sehr ordentliche Abstandsregeln und Corona-Regeln, also da eben nicht Abenteuerspielplatz Indoor, sondern so wirklich Einbahnstraßenregelung im ganzen Bereich und harte Abstandsregeln, also immer ganze Tische frei dazwischen und also wirklich echt gut gemacht und sehr ordentliches Essen und und die hatten, da sind wir zufällig reingekommen, irgendwie, ich glaube, wir sind um 5 da reingekommen, wo es eben auch total war, auch praktisch, aber die Kinder haben
Warte mal kurz, ich muss dich mal kurz nochmal reinholen, das ist irgendwie nix. So.
Okay.
5 Uhr reingekommen.
Und da hat es sich halt zufällig ergeben, dass wir in der Happy Hour waren, wie ich da gesehen habe. So. Und dann habe ich gesagt, okay, also jetzt Happy Hour bis 6 Uhr, dann schaue ich doch mal, was die hier können. Und habe erstmal einen Long Island Iced Tea getrunken. Ja, also wirklich ein Drink, den ich seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht getrunken habe oder so.
Nee, wir haben doch eine Folge dazu gemacht.
Ja, haben wir
Cocktail-Podcast.
Aber haben wir einen getrunken? Nee.
Doch, wir haben einen gemacht und haben aber statt Tequila Mezcal reingemacht und mochten ihn nicht so gerne. Und während der Aufnahme haben wir aber so getan, als würden wir einen echten trinken und haben geschwärmt und haben uns aber immer angeguckt und die nicht so begeisterten Gesichter gemacht. Da weiß ich noch sehr genau.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Bruder im Geiste, André, mal in Bornheim Long Island Iced Teas getrunken habe, bis wir rausgeworfen wurden. Ich glaube, es war ein Irish Pub oder sowas. da waren wir ganz schön drauf. Auf jeden Fall, ja, der trank sich und habe ich gedacht, okay, wenn sie Long Island Iced Tea können, dann können sie auch Kaipi rein. Ja, habe ich auch schon ewig nicht getrunken. Und habe dann noch einen Kaipi getrunken. und war dann recht lustig. Aber grundsätzlich in der Gegend ist halt eher so Radfahren angesagt. Und ich bin jeden Morgen mit dem Rad zum nahegelegenen Ort gefahren und habe Brötchen geholt. Also
ach,
hier, so kennt man mich nicht.
Hättest du mal eine Kamera mitgenommen?
Ja, war wirklich schön. War so ein richtig schöner Hohlweg, der, es war wirklich beschaulich. Der war da lag, wie soll man es nennen, so Gras bewachsen. Auf der Fahrbahn war Gras, aber nicht so, wie man das so kennt mit so Spurrillen oder so, sondern es war so ein Hohlweg in der Breite einer Fahrspur, aber es war Gras wie ein Teppich. Also man fuhr wie über einen grünen Teppich, der offensichtlich auch gemäht war. Also offensichtlich pflegen die das auch. Also war wirklich beschaulich und sehr schön. Ja. Und wir sind einmal übrigens in Holland drüben gewesen.
Na, das haben wir auch gemacht.
Habt ihr auch gemacht?
Ja.
Auch da wieder das Thema Corona-Bestimmungen, Regelungen sind in Holland einfach anders. Was wir allerdings lange Zeit nicht gemerkt haben, wir waren in einem sehr schönen, sehr touristischen Ort, wo unheimlich viel los war. Otmarsum heißt der, glaube ich. Sehr künstlerisch, sehr viel so Ateliers und sowas. Also wirklich richtig, also auf der deutschen Seite ja total beschaulich, unheimlich viel Landschaft, sonst gar nicht eigentlich. Und da in einer kleinen Stadt, wo wirklich die Hölle los ist. Und irgendwann hat die Theresa gemeint so, sag mal, ist dir das auch aufgefallen, dass die ganzen Angestellten in den Geschäften keine Masken tragen? Meinst du, das ist hier keine Pflicht? Da habe ich gemeint so, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe heute noch überhaupt niemand mit Masken.
Und du bist wieder weg. Du bist komplett weg. Ich rufe dich nochmal an. Okay, ja.
Und als ich dann später in einem Supermarkt war, habe ich dann gesehen, dass eben diese Vermutung richtig war. Es trägt halt keiner eine Maske. Also es scheint keine Pflicht zu sein in Holland, obwohl die noch schlimmere Zahlen haben, als wir auch damals schon hatten. Also damals vor 2 Wochen. Ja, ich war halt der Einzige mit Maske in diesem ganzen Supermarkt. Es war irgendwie skurril. Was man auch jetzt schon, also nachdem wir halt jetzt 1,5 Jahre hinter uns haben, fühlt sich das echt strange an. Also kann man nicht anders sagen.
Ja. Ja. Wir waren, wie gesagt, auch in einem Supermarkt und da war es halt lustig, dass ganz viele mit Maske rumgelaufen sind. Aber es waren halt alles die deutschen Touristen, die halt ja,
genau,
zu dem Grenzstädtchen, was gerade, weiß ich nicht, kurz hinter der Grenze liegt, in den Supermarkt gegangen sind. Und es waren halt so ein paar Deutsche dabei, die eben nicht an Corona glauben, wo du siehst so, ja, hier können wir wieder. Und dann fahren sie nach Holland und kaufen sich 2 Kisten Bier und Coke. Cherry Coke und Fanta mit irgendwas und da fahren wir hin und ja, die standen dann am Parkplatz noch neben uns, das war unangenehm und peinlich. Ja, aber was das Schöne war, auf dem Parkplatz oder vor dem Supermarkt gab es noch so einen kleinen Stand, wo sie Kipling verkauft haben, den wir ja auch, als wir gemeinsam in Holland waren. Und da haben wir uns Kipling reingetan. Das war sehr schön, das mal wieder zu essen. Das wäre für mich fast ein Grund gewesen, da nochmal hinzufahren auf dem Rückweg. So, komm, wir fahren so nach Hause, dass wir mittags da noch ein Kipling essen können und dann fahren wir nach Hause. Aber wir sind dann doch früh morgens gefahren, weil unsere Kleinste nicht so gerne Auto fährt. Wir haben eine Freundin in Bremen besucht, 1,5 Stunden von da, wo wir im Urlaub waren, ganz im Nordwesten, nördlich von Emden. Die 1,5 Stunden haben wir von dort nach Bremen gebraucht und nachts haben wir dann halt 3 Stunden zurückgebraucht, weil wir eine Autobahnabfahrt nach der anderen rausgefahren sind, dann wieder beruhigen, entspannen, stillen, einschlafen lassen, wieder losfahren, Kind wieder wach, wieder Geschrei, nächste wieder raus. Und das war eine Qual, bis sie dann halt irgendwann so müde war oder wir einfach, ich glaube, wir standen dann irgendwie auf eine halbe Stunde wirklich mal fest, bis sie ganz eingeschlafen war und dann noch ein bisschen geschlafen hat und ja, das war.
Bei Emden waren wir übrigens auch da, aber da wart ihr noch nicht da. Wir sind nämlich einmal hoch an den Dollard gefahren nach Ditzum und da haben wir Kipling gegessen. Und das ist direkt auf der anderen Seite von Emden. Also wenn man von Emden über den Dollard fährt, also über die Ems fährt, dann ist man in Ditzum. Auch ein sehr schönes
Hörtchen. Das ist ja.
Hörtchen. Ja.
Ja, wir waren dann halt ein Stückchen nördlicher noch in Krummhörn, Stadtteil Upplewart.
Ja, schön.
Ja. War schon gut.
Macht ihr euch hier lustig, oder was?
Nein.
Nee, gar nicht.
Wir freuen uns. Das fühlt sich
sehr genossen.
Wenn das so klingt, fühlt sich's gleich nach Urlaub an, finde ich.
Ja, stimmt.
Ja, das stimmt.
Das ist echt, sehr schön.
Ich finde immer am schönsten Fedderwaden-Groden. Fedderwaden-Groden. Ist auch,
wo ist denn
da
das?
Möchte ich auch, das ist irgendwo wirklich, Nordsee, ich glaube, in der Nähe von Esens oder so.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Also ich glaube, wenn man so mal die Nordseeküste langfährt, irgendwann stolpert man über Fedderwaden-Groden.
Das ist nördlich von Wilhelmshaven.
Ach ja, da waren wir auf Dings. Hier.
Exkursion, Boden angucken.
Exkursion, genau. Ja, da war Exkursion. Das ist eine sehr schöne Exkursion.
Ja. Was mich ein bisschen enttäuscht hat da oben, muss ich sagen, du hattest mir während deines Urlaubs irgendwie ein Foto geschickt, so, wenn du das nächste Mal da bist, hast du einiges zu probieren und du hast irgendwie lokale Schnäpse und alles Mögliche mitgebracht. Mhm. Und ich bin da auch durch die Supermärkte gezogen und ich habe wirklich nur so das Standardzeug da gesehen. Also wirklich Havanna Club rum, Campari, Jever Bier war noch das Lokalste, aber dann Krombacher und Licher oder irgend so was. Also es war wirklich so.
Tja, soll ich dir erklären, woran das liegt?
Ganz so an, öde.
Bisschen Cocktail-Podcast-Erklärung.
Ja.
Das ist nämlich eine simple Erklärung. Bei uns, wo wir waren, gab es eine interessante Vielzahl von Kräuterlikören und Korn und Genevern oder so komische, wie heißen die? Der deutschen Seite, Poldern. Und der Grund ist einfach der, dass durch den Plaggenesch unheimlich viel angebaut wird. Also es ist eine Agrarregion, wo wir gewesen sind. Und zwar mit Agrar meine ich jetzt nicht Viehzucht, sondern, die gibt es da auch, aber eben vor allem werden da Pflanzen angebaut, schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Lustigerweise, kleiner Exkurs, uns ist aufgefallen, es werden offensichtlich keine Biopflanzen angebaut. Also es ist, man kriegt keine Biobutter, man kriegt keine Biobutter im Supermarkt, wo man sich denkt so, hier wird überall Landwirtschaft gemacht und man kriegt keine Biobutter, was ist hier los? Aber gut. Und überall, wo du viel anbaust, hast du natürlich irgendwann, also in moderner Zeit nicht mehr, aber früher hatte man halt Getreide übrig und das hat man halt verbrannt. Und hat Schnaps draus gemacht. Und dann hast du halt eine Kultur von Schnäpsen und Likören. Und da, wo du warst, ist halt der Boden noch so jung und so schlecht, weil er halt dem Meer gerade erst abgerungen ist, dass da halt außer Wiese nicht viel wächst. Und da ist es am sinnvollsten, Tiere darauf zu stellen und eine Weidewirtschaft zu machen.
So eine Kuh zu brennen, das macht halt auch nicht so viel Spaß.
Genau, ja, du kannst natürlich irgendwie Milch vergären, auf das machen ja auch manche Kulturen. Aber das ist in Deutschland nicht so üblich. Ja, genau, auf dem Grill schon. Aber du hast eben keinen Überschuss an Getreide und deswegen hast du halt auch keine Kultur an Branntweinen oder sowas. Ich denke, dass das einer der Gründe sein könnte.
Ja, das kann schon gut sein. Vielleicht hätte ich auch in irgendwie so kleinere Geschäfte mal reingehen können, aber ja, war diesmal irgendwie nicht so, dass man da in so Geschäftchen auch noch zusätzlich reingegangen ist. Jetzt haben wir natürlich noch eine spannende Frage, die wir nach dem Urlaub unbedingt klären müssen, gell? Wir haben vorher gar nicht drüber gesprochen, ob du darüber reden möchtest oder ob du lieber sagst, ach, warte mal, drei Wochen.
Beim Urlaub hat es ein Ende mit der Transparenz.
Nee, mit der Transparenz nicht, aber mit dem Abnehmen.
Plus vier.
In der ersten Woche habe ich mich noch ganz gut gehalten. Ich habe ja keine Waage dabei gehabt, deswegen wusste ich nicht, wie es ist. Und mein Handy merkt ja von selbst, ob ich laufe oder Fahrrad fahre, was ich irgendwie so ein bisschen spooky finde, dass der irgendwie merkt, dass ich Fahrrad fahre.
Kennt deine Ortsbewegung?
Nee, er macht es nicht über die Ortsbewegung. Ich glaube, er macht es nur über die Beinbewegung.
Weil, wenn er es über die Ortsbewegung machen würde, dann würde er unterscheiden können, ob ich schnell fahre oder ob ich langsam fahre, oder ob ich berghoch oder bergrunter fahre. Und das kann er nicht unterscheiden, ganz offensichtlich. Denn wenn ich bin immer in einem sehr leichten Gang gefahren, weil der Lutz ja noch keine Gangschaltung hat und deswegen halt relativ langsam fährt. Und ich halt so entspannt vor mich her gestrampelt habe, aber eben mit praktisch ja so gut wie keinem Widerstand. Und abends immer massive Fitnesspunkte bekommen habe und fressen konnte wie ein Stier. Und schon die Vermutung hatte, dass er das schön gerechnet hat. Und ich habe es dann mal getestet, da bin ich morgens mit viel Druck zum Bäcker gefahren und viel schneller und habe viel weniger Fitnesspunkte bekommen, weil ich halt
kürzer unterwegs
genauso oft mein Bein bewegt habe, aber eben viel kürzer. Woran ich gesehen habe, okay, also irgendwas stimmt da nicht, weil er macht's halt nicht über die. Wahrscheinlich lüge ich mir da selbst was vor, wenn ich das jetzt alles, diese ganzen Bewegungspunkte jetzt auffresse, was ich natürlich trotzdem getan habe, weil man ist ja im Urlaub und man isst dann halt morgens 3 Brötchen zum Frühstück und so. Und trotzdem dann noch mittags. Das geht natürlich nicht gut. Brauchen wir uns nichts vormachen. Und in der zweiten Woche sind wir dann weniger Fahrrad gefahren, weil es mehr geregnet hat. Und ich habe in der zweiten Woche jeden Tag roten Tag. Und dann waren wir danach noch 3 Tage bei Theresas Tante in Dormagen, die auch nicht so schlecht kocht. Und jetzt hatten wir noch eine goldene Hochzeit am Samstag. Also was soll ich sagen? Ja, es ist natürlich, ich bin überrascht, wie wenig es hochgegangen ist.
Okay.
Geht eigentlich. Also ich war, als ich aus dem Urlaub zurückkam, war ich irgendwie so ein Kilo über dem, ein gutes Kilo über dem, was ich vorher hatte. Und jetzt bin ich bei 78,3, das heißt bei minus 3,7. Das ist etwas schlechter als vorm Urlaub, aber das ist jetzt nicht völlig, ich habe es im Endeffekt 2 bis 3 Wochen krachen lassen und ich finde, dafür ist es echt ziemlich wenig. Also ich bin positiv überrascht, muss ich sagen.
Okay, cool.
Natürlich hat es mich ein bisschen zurückgeworfen, aber ja gut, es bewahrheitet sich halt wieder, man nimmt über die langen Distanzen zu und man nimmt auch über die langen Distanzen ab. Und wenn man mal 2 Wochen frisst oder wenn man eben zwischen den Jahren an Weihnachten frisst, davon nimmt man nicht 10 Kilo zu, ne? Das ist so.
Nein.
Ja, davon nimmt man halt mal 1 Pfund zu oder so.
Man nimmt zu von Neujahr bis Weihnachten.
Richtig, und nicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist exakt richtig und hat sich hier jetzt auch wieder gezeigt. Ich muss halt jetzt wieder die Kurve kriegen und das habe ich heute auch schon wieder gemacht. Also.
Ja, am besten keine Gäste einladen oder so, dass man da nicht Eskalation gerät.
Mist. Ich glaube, ich muss für nächstes Wochenende jemanden ausladen.
Oh. Hoffentlich bleibt das Wetter schlecht, damit man gar nicht auf die Idee kommt zu grillen.
Ja, nee, der Stefan ist für nächstes Wochenende eingeladen, das ist das Problem. Mal gucken. Ja, und wenn wir nicht grillen, dann machen wir halt einen ordentlichen Schmortopf. Kann man auch zunehmen.
Die Gefahr besteht. Andi, du zeichnest deine Fahrradtouren auch irgendwie pulsmäßig auf, oder?
Genau, richtig.
Also oder zeichnest du immer auf?
Ich zeichne immer alles auf, also komplett. Also ich habe eine Garmin-Fitnessuhr, die alles aufzeichnet, angefangen von Puls über Atmung, über Schlafqualität bis hin zu Stresslevel aufgrund von Hautwiderstand und Sauerstoffsättigung des Blutes. Krass. Also bei mir wird alles quantifiziert.
Wow.
Beim Radfahren habe ich dann einen Pulsgurt um und der ist dann mit meinem Radcomputer verbunden, weil mir auch immer wichtig ist, dass ich meinen Puls dann auch immer tatsächlich im Blick habe. Und den habe ich dann quasi auf dem Radcomputer die ganze und wo ich denn gerade stehe.
Jetzt
jeder Meter, den ich mache, jeder Puls, den ich mache.
Jetzt bist du auch gerade weg. Sag nochmal den letzten Teil mit.
Das lag an mir.
Nee.
Also bei mir wird auch,
bei mir.
Bei mir wird auch alles vermessen. Jede Radtour, die ich mache, jeden Spaziergang, der ein bisschen länger ist, alles wird bei mir aufgezeichnet und als Aktivität gespeichert. Das ist bei mir schon quasi eine Sucht.
Machst du dann mit den Werten auch was? Also,
naja, ich freue mich dann, daran. Wenn ich so im Monat 800 Kilometer Rad fahre. Ich bin ja auch bei verschiedenen Diensten angemeldet, zum Beispiel auch Strava. Das ist ja so ein Dienst gerade für Radfahrer und für Läufer und Da gibt's ja auch immer so Herausforderungen, was weiß ich, mach im August 20 Stunden Sport oder fahr im August 500 Kilometer oder fahr im August eine Tour über 100 Kilometer. Und das ist dann auch mal so Motivation, dann da nochmal so ein paar, ist Gamification, ne, so ein paar Plaketten einzuheimsen.
Ja, das was andere bei, ja bei ihren, mir leider nicht.
Da bin ich
was
auch
andere bei
hart
ihren
in
Spielen
Gefahr,
bei Steam
sowas
machen.
Zu machen. Ich finde sowas super.
Ja, okay. Da bin ich voll drin.
Und die Uhr und der Pulsgurt ist auch Garmin, also redet das, schreibt das ins gleiche System rein oder ist das was
anderes? Das schreibt grundsätzlich mehr oder weniger ins gleiche System ein. Also die Garmin, die habe ich früher auch für die Radfahrten genutzt, aber da ist der Pulsmesser dann nicht immer so hundertprozentig, weil der am Arm halt immer nicht so gut messen kann wie eine Elektrode, die wirklich auf der Brust liegt. Und da habe ich dann mir gesagt, ach komm, kaufst dir so einen billig Bluetooth-Gurt, den kannst du dann mit deinem Radcomputer verbinden. Die Touren werden dann als, ja, als GPX-Dateien quasi weggespeichert. Die kann ich dann zwischen allen Diensten, die ich so nutze, dann auch eben Garmin und Strava dann hin und her schicken oder Komoot. Also jede Radtour, die ich mache, wird automatisch dann, nachdem ich zu Hause angekommen bin, über WLAN dann in drei verschiedene Dienste hochgesandt.
Ja, aber
ich höre nichts mehr.
Die Verbindung wurde, also du hast gesandt gesagt und da,
genau.
Ist die Verbindung dann weggekracht ein bisschen.
Ah, okay. Da war ich auch fertig.
Ach so, gut, dann schneide ich das nur schön zusammen. Gut, sehr schön. Die Hörer merken es hoffentlich nicht so doll, aber uns fliegt hier gerade die Leitung ein bisschen um die Ohren.
Aber voller kann
ich. Ich würde vorschlagen, wir besprechen jetzt nur noch kurz, was wir nächste Woche schauen. Wir haben nächste Woche wieder einen Gast, den Daniel vom Spätfilm. Und der Christoph weiß auch, welchen Film er uns mitbringt.
Ja, Moment, da muss ich in unser Dings schauen. Da war ich noch vorbereitet.
Bist du jetzt überrascht?
Ja, ein bisschen. Ich glaube, er ist auf Prime, das muss ich gleich nochmal rausfinden.
Okay.
Der heißt Deliver Us From Evil.
Okay, ich habe ein bisschen Angst.
Ich glaube, es ist ein...
Klingt gruselig.
Es ist irgendwas Asiatisches. Ja, es ist bei Prime. Ist... Koreanisch? Nee, ich weiß es nicht.
Freigegeben 18. Na, das klingt ja genau nach meinem Film.
Das ist, glaube ich, ein Gangsterfilm, wenn ich recht informiert bin. Ich glaube, das ist was für uns.
Meinst du?
Doch.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Vertraust du auf den Daniel?
Die Last of Evil ist a creepy exorcism movie. Wünsche ich euch mal viel Spaß.
Das musst du nochmal sagen.
Also die erste Definition, die ich hier finde, ist Us from Evil is a creepy and dark exorcism movie. Also klingt eher ein bisschen düster.
Okay, ich habe Angst. Leider fliegt uns jetzt wirklich endgültig die Leitung hier auseinander. Deswegen verabschieden wir uns jetzt mal relativ spontan aus der Sendung. Andi, vielen Dank, dass du dabei warst. Und Christoph, dir auch vielen Dank, dass du
heute dabei warst. Es war mir wieder eine Freude.
Dankeschön. Und bis nächste Woche dann.
Ich höre euch leider nicht mehr.
Ich höre dich noch. Tschüss. Sagt mal alle Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Boah, ich habe fast nichts mehr gehört.
Ja, super.
Jetzt geht's plötzlich wieder, gell?
Ja, toll. Ja.
Aber eben ging gar nichts. Also ich habe vielleicht noch 10% gehört.